Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Ich bin manchmal glücklich, dass die Hörer nicht mitbekommen, was für ein Jokus, was für ein Schabernack wir vor so einer Folge treiben. Tino Meyer ist in der Runde. Tino Meyer macht mit mir zusammen den Podcast Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Tino, guten Tag.
Hallo Jens, ich freue mich, dass du mich in Folge 105 nochmal so ausführlich vorstellst.
Ja, und hin und wieder für die neu dazugekommenen muss man das hin und wieder mal machen. Bei einer Serie, die mehrere Folgen hat, die vielleicht 105 Folgen hat, muss man den Leuten auch immer mal wieder vorstellen, wer der Hauptdarsteller ist.
Na, das stimmt. Und da will ich den auch vorstellen. Jens, ich bin so glücklich wie in der ersten Folge mit dir zusammen diesen Podcast zu machen.
Das ist schön. Das freut mich sehr. Tino, was geht denn sportlich? Mach mir ein bisschen Sorgen. In den letzten Folgen haben wir überhaupt nicht mehr über sportliche Betätigung deinerseits gesprochen. Das war ja mal ein großes Steckenpferd. Wer die Folgen 1 bis 15 gehört hat, vielleicht auch noch 25 bis 45, wird sich daran erinnern. Aber aktuell passiert ja gar nichts.
Das stimmt nicht. Wird vielleicht nicht so viel kommuniziert.
Okay.
Aber es wird natürlich trainiert, weil Training ist immer. Mhm. Es wird also auch wieder gelaufen. Und es wird auch in diesem Jahr einen Marathon geben. Das kann ich.
Ach, steht jetzt schon fest.
Naja, du hast mich aber ehrlicherweise ab Folge 86 auch nicht mehr gefragt. Von daher.
Nee, immer so Kätzeln, Junge, sag doch, wo gelaufen wird.
Na, du bist der Fragensteller und okay. Ich bin der Antworter, der Fragenbeantworter. Und diesmal habe ich also selbst gesagt, ohne dass ich gefragt wurde, dass es in diesem Jahr auf jeden Fall einen Marathon gibt, nämlich Ende September in Berlin.
Damit steht jetzt schon fest, dass der Dresden-Marathon in diesem Jahr von Tino Meyer nicht gelaufen wird, weil das würde sich zeitlich kollidieren. Und im Frühjahr liegt kein Marathon an?
Zum Frühjahr kann ich noch keine Aussage treffen. Da ist das Management noch in der Verhandlung. Habe ich okay. Gut gesagt, oder?
Ja, Wahnsinn.
Also das Frühjahr ist noch ein bisschen in der Planung, da kann ich noch nichts Genaues zu sagen, aber ganz sicher ist, dass ich in Berlin am Start bin, was allein daran liegt. Berlin, muss man ja mal sagen, ist ja der größte nach New York und in Berlin ist das so ähnlich wie in New York, da bewirbt man sich und wird dann ausgelost und ich habe mich einfach mal aus Jux und Dollerei beworben und hatte da auch eigentlich keine Ambitionen nähere und dann hieß es aber, du bist ein Sieger, ein Gewinner. Du hast gewonnen und da habe ich also jetzt einen Startplatz und wenn man sich bewirbt, man bewirbt sich ja nicht einfach so, sondern man bewirbt sich gleich mit Kontonummer, du kriegst also dann an dem Abend irgendwann im November, glaube ich, habe ich die Zusage bekommen und am nächsten Tag war das Geld auch abgebucht.
Wie viel?
Ich glaube, wir sind inzwischen in Berlin bei 200 Euro.
Wow. Aber dafür kriegst du auch eine Sprite gestellt bei Kilometer 10.
Also eine Sprite bei Kilometer 10 und auch was bei 20 und bei 30. Nee, und vor allen Dingen kriegst du das emotionale Rundum-Sorglos-Paket. Also Berlin kann ich nur empfehlen, wer mal gerne einen Marathon laufen will, soll das in Dresden tun und soll das dann unbedingt auch mal in Berlin machen.
Werbung.
Wir sagen Danke an unseren Exklusivpartner Radeberger Pilsner. Und es heißt, Jahr 2025, viele neue Highlights. Pünktlich zu Jahresbeginn hat der Radeberger Online-Shop wieder jede Menge frische Angebote für euch am Start. Von exklusiven Specials bis zu echten Klassikern. Hier findet ihr alles, was das Radeberger Herz begehrt. Also einfach reinklicken unter shop.radeberger.de und euch von den verschiedenen Themenwelten inspirieren lassen. Viel Spaß beim Stöbern und Prost! Wir haben ja eine Derby-Woche quasi. Nach dem Derby ist vor dem Derby.
Selten hat der Spruch so gepasst wie diese Woche, oder?
Ja. Und ich würde mal sagen, wir steigen ein in unsere launige Diskussion. Wir haben heute mehrere Gesprächspartner. Also wir haben Reiko Richter, den NDR-Sportchef. Wir haben gleich Thomas Nahndorf da. Aber wir haben auch viele Stimmen. Die Spieler kommen heute bei uns auch zu Wort. Natürlich der Matchwinner, wobei der Punktwinner. Der Punktwinner vom Samstag, Tim Schreiber, kommt zu Wort, Niklas Hauptmann. Wir schauen voraus aufs nächste Derby, sprechen mit Christoph Daferner und Toni Menzel, der Trainer, kommt zu Wort. Also jede Menge hörenswerte Stimmen und Analysen.
Wir sind also wie so ein schwarz-gelber Bus, der durchs Dynamoland fährt und es ist in Kommen und Gehen bei uns. Ne? Es steigt jemand ein, es geht jemand raus.
Nur wir sind die beiden Busfahrer und bleiben an Bord.
Genau, na, du bist der Fahrer, ich bin der Kartenkontrolleur. Oder wollen wir die Rollen tauschen? Soll ich lieber fahren?
Also ich fahre gerne. Ich würde eigentlich lieber der Mensch sein, der entertainend vorne im Bus sitzt. Du kannst gerne fahren, aber ich würde gerne das Busmikrofon da nehmen und dann immer was durchsagen. Ja, diese Menschen inspirieren mich immer ganz besonders.
Du bist der Mann am Mikrofon, das stimmt. Du müsstest dann aber auch die Snacks reichen.
Würde ich machen. Das kriege ich gerade noch so hin. Jetzt begrüßen wir einen, der hat für den, ich würde mal sagen, Motivationstweet in dieser Woche gesorgt. Eine Woche keinen Zucker, kaum Fleisch, viel Obst, Gemüse, nur Tee, Wasser, keinen Alkohol, täglich bisschen Sport, eben das, was mit den Knochen noch geht. Alles erlaufen, was zu erlaufen war. Fazit, 1 Kilo zugenommen.
Ja, scheiße.
Sagt der Mann, der für Tag 24 und die Dresdner Morgenpost schreibt, Thomas Nahndorf.
Schön, dass du meine Tweets vermisst. Hallo, Grüße.
Naja, die sind ja öffentlich. Das darf ich doch dann auch verkünden. Was ist denn da schiefgelaufen? Und Naro, ich sag dir ganz ehrlich, ich fühle das so sehr. Und ich glaube, es fühlen so viele Menschen, die sagen, Mensch, ich pass mal ein bisschen auf. Und dann stellst du dich auf die Waage. Die Waage weglassen. Einfach entsorgen. Irgendwie bei eBay Kleinanzeigen reinstellen.
Das hat den Grund des 1. Januars.
Okay.
Ja, und das war,
Hast du Thomas Stern nicht zugehört?
Doch, mache ich immer. In Summe mache ich das immer.
Aber der hat doch gesagt, man soll sich nichts vornehmen. Man soll das einfach so laufen lassen.
Ich hab mir nichts vorgenommen. Das war was anderes. Also wie gesagt, ich war ja am 1.1. große Fresse mäßig Eisbaden. Und meine Frau hat das gefilmt. Und das habe ich dann gedacht, nee, hier muss noch mal in dem Körper was machen. Und da habe ich nach dem Trainingslager angefangen. Weil im Trainingslager ist sowas ja kontraproduktiv. Und da habe ich jetzt dann gesagt, jetzt geht's mal los. Bis zu meinem Geburtstag ziehe ich das durch. Das sind noch 5 Wochen. Mal gucken, was runtergeht.
Was sagt Fitness- und Ernährungsberater Tino Meyer? Was ist da schiefgelaufen? Warum nimmt man dann 1 Kilo zu, wenn man auf alles aufpasst und auf alles achtet?
Ich behaupte mal, dass der Körper erstmal irritiert ist. Und ich kann jetzt nur sagen, Thomas, du musst dranbleiben. Weil, um ein altes geschichtliches Sprichwort zu bemühen, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Und insofern, ich glaube, wenn du jetzt wirklich durchhältst bis zu deinem Geburtstag, wirst du A, den Erfolg sehen, auch auf der Waage, und B, darfst du dann aber an deinem Geburtstag nicht alles wieder einreißen.
Ne, das sowieso nicht. Aber das Gemeine ist zu Hause, dass meine Kinder das auch mitgekriegt haben und die essen jetzt sehr gerne Schokolade vor meinen Augen. Und das ist fies.
Ja, das ist Mobbing. Ja.
Das ist ganz gemein.
Ich glaube, in Neudeutsch würden wir Dead Mobbing, das würden wir das sagen. Und da würde ich Taschengeldkürzung, würde ich da holen.
Der Große hat gesagt, er will meinen Willen testen.
Okay. Dann würde ich aber auch mal testen. Ich teste auch mal deinen Willen, wie viel du mit bestimmten Summen von Taschengeld auskommst. Mit Taschengeldkürzung. Ja,
nee, ich habe ihm schon angedroht, dass der Schlüssel für sein halbes Auto dann irgendwann weg ist, wenn er das häufiger macht.
Dann kannst du uns ja gar nicht erzählen, was es für die Journalisten in Cottbus gab oder wie es geschmeckt hat.
Gar nicht. Kann ich erzählen. Es gab für 20 Journalisten 7 Bockwürste.
Da teilt man eben brüderlich. Das ist für jeden ein Drittel.
Wir wussten ja, dass Thomas nichts isst. Wir wussten ja, da haben sie schon mal welche, haben schon erst mal 10 weggelassen.
Es waren dann, nach dem Spiel waren dann wieder welche da, aber vor dem Spiel waren es tatsächlich 7 Bockwürste, 1 Flasche Wasser und 1 Flasche Apfelschorle. Ich habe Tee getrunken,
siehst du? Siehst du, was hast du denn für eine Sorte getrunken?
Irgendwas mit Waldfrüchten, gibt's das?
Okay,
Waldbeeren
oder so?
Ja, das habe ich getrunken. Mit meinem Becher Tee bin ich dann an Mario Basler vorbei auf der Pressetribüne und habe mich auf meinen Platz gesetzt.
Die Pressetribüne immer noch dort oben, wo man so Medium sieht manchmal. Also,
naja, wir saßen, Tinos Kollege Timo Eimer war mit mir mit, also der kam dann auf die Idee, sich auf die Stühle zu setzen, also auf die Lehne. Und dann hattest du dann doch das komplette Spielfeld im Blick. Also wenn man sich gesetzt hat, hat man das erste Drittel nicht gesehen.
Dann sind wir beim Spiel. Fazit, ich würde sagen, es war ein richtig gutes Drittligaspiel. Es war wirklich Topspiel. Stand nicht nur Topspiel drauf, sondern es steckte auch Topspiel drin. Und am Ende muss man sagen, auch wenn der Ausgleich spät fällt, aber es ist ein gewonnener Punkt für Dynamo Dresden.
Auf alle Fälle. Ich habe heute bei uns bei Tag 24 bei der Morgenpost geschrieben, 11 Paraden sind im Handball. Jens, du kennst dich da auch sehr gut aus. Schon eine gute Quote. Mhm. Aber in einem Fußballspiel ist das herausragend, was Tim Schreiber dort geleistet hat. Und auf der anderen Seite ist das deutlich zu viel, was Cottbus an Chancen hatte. Und damit, sie hatten ja selbst nach dem Ausgleich in der 86. Minute noch 3 Riesenbretter durch Zigerci und durch den Lattenkopfball von Timmy Thiele. Also man soll froh sein, dass der Punkt dort gewonnen wurde.
Da schließe ich mich vollumfänglich an und würde es vor allen Dingen an den Chancen nach dem Ausgleich festmachen. Oder um Thomas sein Sprachbild zu bemühen. Jens, du kennst dich ja auch im Handball aus. Die ersten Dinger, die hat er schon halten müssen, ne? Auch wenn die vielleicht nicht jeder Drittliga-Torwart hält. Aber das waren jetzt nicht so die super Riesenchancen. Aber alles, was dann nach dem Ausgleich kam, da hatte Dynamo wirklich großes, großes Glück. Und insofern, ich habe es dir ja am Wochenende schon geschrieben, Jens, also aufgrund des Spielverlaufes ist der Punkt viel mehr als Dynamo hätte ja vielleicht auch mitnehmen dürfen. Aber auch jetzt für die Gesamtlage finde ich das Unentschieden für alle Beteiligten doch ein richtig gutes Ergebnis. Klammer auf, ich habe es im Tippspiel auch so getippt, Klammer zu. Nee, mal im Ernst, also das ist, Dynamo kann mit dem Punkt ausgezeichnet leben und selbst Energie Cottbus kann mit dem Punkt leben.
Ja, wir haben ja auch so gesagt, also ein Punkt wäre wichtig, den mitzunehmen schon im Vorfeld, einfach auch fürs Gefühl nach dieser Heimniederlage gegen Viktoria Köln, der ist es dann auch geworden. Lass uns mal reingehen ins Spiel. Ich finde, man ist gut reingekommen, Dynamo, also hat wirklich auch dieses Ostduell oder dieses Derby richtig angenommen, hatte auch zwei gute Möglichkeiten durch die Neuzugänge, durch Kota und Bauer. Also ich würde schon sagen, die Anfangsphase gehörte der Sportgemeinschaft.
Ja, also gerade die Chance von Mika Bauer nach 6 oder 7 Minuten, das war eine gute.
Musst du die machen?
Nee. Also kann er machen, wenn er eine richtig trifft. Und vor seinem Schuss bei ihm war ja noch der Cottbusser. Also da war quasi hinter ihm, der hätte den Ball auch noch blocken können. Aber es war eine gute Chance und manchmal gehen da solche Dinger rein. Dann hätte das Spiel vielleicht einen anderen Verlauf genommen. Aber so ab 20, 25 Minuten wurde das schon besser. Am Anfang habe ich mir gedacht, Cottbus ist so nervös hinten drin, da müsste was gehen, gerade über diese trippelstarken Außen. Aber Cottbus hat sich dann gefangen und hat das sehr, sehr schnörkellos gespielt. Also es war ja nicht so, dass sie gepresst haben oder dass die sich nur hinten reingestellt haben, sondern sie haben wirklich kompromisslosen Fußball, schnellen Fußball gespielt. Und zweikampfstarken.
Fand ich auch. Also Cottbus ist dann ja mit der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel gekommen und hatte dann auch wirklich gute Möglichkeiten. Tino, du sagst, die muss Schreiber parieren. Aber auch gerade dieser eine Distanzschuss war schon gut. Also was er da geleistet hat, schon in der ersten Halbzeit.
Auf jeden Fall. Also ich will die Leistung von Tim Schreiber da jetzt auch gar nicht kleinreden. Der war der Garant, dass es lange Zeit zu null auf Dynamo-Seite stand. Also absolut. Wenn das an einem nicht so guten Tag, dann gehst du schon mit dem 0-2 im Zweifel in die Pause.
Hat heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber das ist vielleicht auch mit seiner größten Stärke, haben wir auch in vielen anderen Topspielen schon gesehen, wo wir unsere Punkte ziehen, wo er uns immer wieder im Spiel hält, gerade im 1-1 auf der Linie, muss er sich, glaube ich, in dieser Liga nicht verstecken.
Insofern, was Cottbus da über außen gemacht hat mit Kraus und mit Copado, das war schon wirklich toll und das wurde ja vor allen Dingen immer besser. Also die haben sich ja dann wirklich dann in der zweiten Halbzeit nicht in den Rausch gespielt, sondern sie haben ihr Spiel gespielt. Mhm. Und das ist zumindest so mein Aha-Erlebnis des Samstags. Also wer Cottbus jetzt noch irgendwie als Überraschungsteam bezeichnet oder als, na mal gucken, wie lange die das durchhalten. Also für mich ist das jetzt ganz klar mit Aufstiegskandidat Nummer 1, weil das wirklich überzeugend war, was sie da gemacht haben. Und der Gegner war halt Dynamo Dresden und die sind auch wirklich individuell keine schlechte Truppe und die haben das ja auch nicht so schlecht am Samstag in Cottbus gemacht. Und zu so viel Chancen zu kommen, das hat erlebt der Dynamo auch selten.
Ja, gerade die Außen, das haben wir ja auch schon gegen Viktoria Köln besprochen, das ist so ein Knackpunkt bei Dynamo. Da müssen sie jetzt echt in den nächsten Spielen aufpassen, dass sie nicht zu sehr über Außen anfällig sind. Das wurde, ich fand, ein bisschen, kommen wir auch gleich nochmal dazu, vielleicht durch die taktische Umstellung etwas besser. War sowieso eine Phase nach dem Führungstor, wo Dynamo aus meiner Sicht das Spiel sogar ein bisschen besser im Griff hatte. Aber du hast Kraus schon angesprochen, sie hatten schon über die Außenbahn viel Druck gemacht, die Cottbusser, hatte ich den Eindruck. Also der war verhaltensauffällig.
Der war verhaltensauffällig. Das war wie in der Vorgewoche der Kölner, der über die linke Seite kam, jetzt wieder. Und da hatte Claudio Kammerknecht wirklich so seine Probleme gehabt. Er konnte ihn nicht immer stellen. Und nochmal auf Tim Schreiber, der erste Schuss von Kollegen Kraus aufs kurze obere Eck. Also den kratzt er schon richtig gut raus. Mhm. Ja, und die Außen haben mir richtig gut gefallen.
Und dann kommt für mich die erste Drangphase, wo Dynamo ordentlich unter Druck gerät. Das ist die Phase nach der Halbzeitpause, 46. bis 60. Minute, bis zum Führungstreffer von Dynamo. Da hat ja Cikerci auch diese erste Riesenchance, wo er eigentlich Schreiber fragen kann, wo willst du denn hinhaben, und den dann an den Pfosten haut. Und da waren noch 2-3 weitere Möglichkeiten dabei. War ein Druck da von Cottbus. Und dann aus dem Nichts eigentlich der Führungstreffer. Einwechslung von Menzel war auch sehr gut. Also Menzel bereitet den toll vor, das Führungstor. Und das fällt eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo eher das Cottbuser Tor in der Luft lag.
Ja, wie es immer so ist, ne? Wie sagte Andreas Mann letzte Woche, in der dritten Liga passiert immer genau das, was man nicht vermutet. So auch in der 60. Minute. Wobei ich sagen muss, da Toni Menzel da eine riesen Aktie dran, wie er sich da über die linke Seite da in Strafraum, wie er sich da durchsetzt, wie er da in Strafraum eindringt, meine, wie schnell der ist, ist ja dann in der zweiten Szene, die wir dann sicherlich auch gleich nochmal ansprechen, noch viel deutlicher geworden. Ja, und wirklich, das Wort mustergültig ist, glaube ich, für diese Vorarbeit erfunden worden. Und dann musste, um die Phrasen komplett zu machen, Stefan Kutschke bloß noch den Fuß hinhalten. Und bevor du fragst, mein erstes Gefühl abseits, mein zweites Gefühl abseits, Blick auf die TV-Bilder kritisch, dann habe ich gestern Abend noch mal ein Standbild gesehen und würde sagen, kein Abseits, gleiche Höhe.
War bei uns auch so. Die Pressetribüne ist ja relativ weit weg. Wir saßen auf der anderen Seite. Von dort konntest du es gar nicht erkennen, aber an den TV-Bildern, die dann vor uns liefen, war es schon kritisch, aber wir, zum einen hat er die Fahne nicht gehoben, also war es kein Abseits, und ich denke mal, das hat schon gerade noch so gepasst. Ja, aber auch nochmal auf das 1-0 einzugehen, weil dann Jakob Lemmer beim Ausgleich von Cottbus von seinem eigenen Trainer regelrecht zerfleischt worden ist. Der Angriff entsteht nur, weil er dort im Mittelfeld mal richtig zur Sache geht, mal seinen Körper reinstellt und nachsetzt. Und so kommt der Ball erst zu Niklas Hauptmann. Ja, und das war eben auch ein Schlüssel mit dieser energisch gewonnene Zweikampf im Mittelfeld, von dem er im Grunde genommen viel zu wenig gesehen hat. Dort hat es Jakob gemacht. Der Ball kommt dann zu Niklas. Der Pass ist 1A, die Vorlage ist 1A und der Rest ist Geschichte. Und genau das hat man bei Cottbus zu häufig gesehen und bei Dynamo zu selten. Dieses Kompromisslose in allen Belangen.
Am Ende können wir Jakob Lemmer echt als insofern einen Schlüsselspieler oder so einen entscheidenden Spieler sehen, weil der Tatsache ja auch dieses Tempo hat, wie es beispielsweise in Maximilian Kraus auf Cottbuser Seite hat.
Aber zu wenig am Samstag.
Genau das ist der Punkt. Generell, nicht nur am Samstag, insgesamt. Meine, Jakob Lemmer könnte dieser Unterschiedsspieler auf der Außenbahn sein, und wir müssten viel öfter über so eine Szene reden, wo er über außen in den Strafraum eindringt, wo er die Seite aufreißt. Das passiert zu selten, und das ist auch am Samstag viel zu wenig passiert, weil ich glaube, die Gegner haben jetzt ja nicht unbedingt Schnelligkeitsvorteile. Also wir haben Dynamo oft genug gerühmt, und Jakob Lemmer ist einer der schnellsten da, denke ich, über außen. Und wie gesagt, Toni Menzel eben für mich jetzt am Samstag erstaunlicherweise, also diese eine Aktion, die war überragend, wie er da
die
wirklich...
Die war stark, oder? Diese zweite Aktion, wo er sich da im Strafraum auch nochmal dreht und seinen Gegenspieler wirklich alt aussehen lässt, das war richtig stark von Toni Menzel.
Also auch Dynamo hat Schnelligkeit, und jetzt kann es eventuell nur am Spielsystem liegen, dass das so nicht gewollt ist, kann ich mir aber eigentlich gar nicht vorstellen.
Und dann war doch Cottbus angenockt durch den Rückstand. Also ich finde, die haben auch ein paar Minuten gebraucht, um damit klarzukommen, nach dieser Drangphase zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und ich hatte schon den Eindruck, dann hatte es Dynamo auch mit der taktischen Umstellung auf diese Dreier- bzw. Fünferkette ganz gut im Griff.
Ja, und die war gut, die kam nicht zu zeitig, die kam nicht zu spät, die kam für mich genau zum richtigen Zeitpunkt, aber sie endete zu zeitig.
Hat sich für dich das Gegentor angekündigt von Cottbus?
Nein, in der 66. Minute kam Philipp Heise und Andi Hodi, und in dem Moment hat er umgestellt, und die 20 Minuten genau bis zum Gegentor hattest du eigentlich in diesen Momenten nicht mehr das Gefühl, weil plötzlich war es ging nicht mehr viel nach vorne, bis auf die Aktion von Toni Menzel. Zumindest hattest du hinten drinnen nicht mehr das Gefühl, dass irgendwas anbrennt. Philipp Heise hat zwar sofort gelb gesehen, hat das dann aber in vielen Spielszenen clever gelöst. Auf der rechten Seite ist auch nicht mehr so viel angebrannt. Auch weil Andi Hodi im Gegensatz zu den anderen Verteidigern nach vorne verteidigt hat. Mhm. Also der ist vor die Leute gekommen, bevor überhaupt was entstehen konnte, und hat sie versucht rauszuschieben. Und dort war ich mir eigentlich sicher, es passiert nichts mehr. Es sei denn, es kommt mal noch ein Freistoß oder ein Elfmeter. Aber dass aus dem Spiel heraus noch was passiert, hätte ich für den Moment nicht gedacht. Na gut, es war nicht aus dem Spiel heraus, es war ein Einwurf. Und das ist das ist das Bittere. Es war ein Einwurf.
Wobei, Thomas, du hast gesagt, diese Umstellung kam weder zu spät noch zu früh. Ich habe mich dann schon gefragt. Ich meine, Dynamo führte zu dem Zeitpunkt 1-0. Wir haben es gerade rausgearbeitet, ein Stück weit auch glücklich. Die Wahrscheinlichkeit ist viel höher gewesen, dass sie im Rückstand hätten liegen müssen. Ich habe mich schon gefragt, warum Thomas Stamm nicht eher umgestellt hat auf dieses Tatsache sehr, sehr wirkungsvolle Mittelfünfer. Defensivkette.
Naja, in 6 Minuten vorher fiel die Führung. Egal, ob sie glücklich war, aber sie war da. Und für mich hatte das auch nicht den Anschein, als wollte er das mit dieser Fünferkette dann verwalten. Er wollte über die Außen nochmal anschieben. Aber die Außen kamen oft gar nicht dazu, weil dann die Anspielstationen in der Mitte gefehlt haben. Und deshalb sage ich, für mich kam es zum richtigen Zeitpunkt.
Nee, das ist schon klar, aber man hätte ja auch in der Halbzeitpause umstellen können. Nach den Eindrücken der ersten Halbzeit, wo beispielsweise Kraus immer über links kam und anders als da Elmala in der Vorwoche eben in Tim Schreiber seinen Meister fand, hätte man ja spätestens zur Pause das Ding auch wechseln können.
Das hätte man durchaus machen können, ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, nach dem 1-0 war es dann schon fast für mich zwingend.
Ja, wir haben zweite Halbzeit null Druck auf die Seite bekommen. Dann haben wir uns dazu entschieden, auf Fünferkette zu gehen. Dann hat es sich ein bisschen besser angefühlt und dann trotzdem. Natürlich spürst du, wenn das Richtung 90. geht, natürlich volle Überzeugung gehabt, dass wir 3 Punkte mitnehmen, mit dem Wissen, dass in der zweiten Halbzeit Cottbus einfach besser drin war. Aber wenn du dann zumindest die ganz klaren Chancen, sag jetzt mal bis zum Ausgleich, danach hat Cottbus wieder die eine oder andere, aber bis dahin haben wir es eigentlich ganz ordentlich kontrolliert, haben mit Toni nochmal eine richtig gute Chance zum 2-0. Am Ende kriegst du vielleicht ein bisschen mehr Breite hin, aber wenn ich sehe, wie wir beim Tor die Flanke halt nicht verteidigen, uns wegdrehen. Es spielt keine Rolle, spielen wir Viererkette, spielen wir Dreierkette, spielen wir Fünferkette, spielen wir mit 8 hinten, wenn du die Flanke nicht verteidigst, wie wir es tun beim 1-1, wegdrehen, dann ist es egal, ist es Fünfer- oder Viererkette und da müssen wir dran arbeiten, das wissen wir, dass wir da aktiver sein müssen, wenn man das Spiel letzte Woche nimmt, aktiver in der letzten Linie verteidigen, den Mut haben, Flanken zu verteidigen, wenn der dann mal ausgespielt ist, weil der Offensivspieler das 1-1 gewinnt, kommt der Nächste, keine Option ist es, die Flanke nicht zu verteidigen und wenn man die besser verteidigen, kann sein, dass du am Ende 3 Punkte mitnimmst, vielleicht ein Stück weit glücklich, aber verschließt hätten wir uns natürlich nicht.
Erstens darf er nicht flanken.
Ja.
Da gebe ich auch Thomas Stamm recht. Also da muss Jakob Lemmer schon etwas energischer den Schritt nach vorne machen und darf sich dann auch nicht wegdrehen und in der Mitte zumindest mit hochgehen. Und das hat Lukas Böder ja gar nicht gemacht. Wie er den Kopfball dann trifft, das ist glücklich. Das hat ja selbst Pele Wollitz gesagt. So den Kopfball kann man eigentlich nicht so setzen, wie er gekommen ist. Ne? Aber er hatte ja auch in dem Moment keinen Gegenspieler. Also ich sag mal, ein Gegenspieler mit 1,90 Größe hätte ihn vielleicht abgekocht, damit hochgegangen wäre, aber nicht hochgehen und das war dann schon das Problem.
Aber wir sind uns sicherlich einig, von all den Möglichkeiten, die Cottbus hatte, war das die unwahrscheinlichste, die am wenigsten Möglichkeit. Ne? Also dass der aber ist dann ein Stück weit auch die Summe der Einzelchancen dann doch verdient gewesen, keine Frage.
Und dann zittern wir uns aber wirklich gewaltig noch einzurecht. Also was dann Cottbus für einen Druck gemacht hat, natürlich Heimmannschaft, natürlich ist dann auch das Selbstvertrauen zurück, dann ist die Birne auch da, hier, wir haben den Punkt jetzt schon sicher und dann war es ja eine reine Abwehrschlacht.
Ja, ich habe dann ab der 86. Minute meinen Vorspann erstmal Vorspann sein lassen.
Ja, logisch.
Weil ich gesagt, da hier kann noch viel passieren.
Ja.
Es ist dann zum Glück nichts mehr passiert und sie haben die Latte noch als Verbündeten gehabt. Mhm. Also der Lattenkopfball war schon extrem, aber die Chance, die Zigazzi noch hatte, aus 6-7 Metern, also normalerweise linkes Auge zu, rechtes Bein hochgebunden, 40 Fieber. Mhm. Machst du solche Bälle rein, aber an dem Tag halt nicht und das war gut so.
Also wirklich mit Glück und Geschick, oder, Tino?
Ja. Mit Glück und Schreiber. Es war auf jeden Fall ein Derby, das hat man gemerkt. Es war viel, viel Mentalität drin. Geile Zweikämpfe auch. Am Ende auch einen Punkt gewinnen. Ich denke, es ist trotzdem ärgerlich, in der 85. Das Dritte bekommen, aber ich will mich da auch nicht rausnehmen. Also wir haben jetzt unentschieden gespielt, es war eine gute Mannschaftsleistung. Erst in den letzten 10 Minuten ein bisschen geschwommen, aber es gehört mir dazu. Es hatte trotzdem meinen Anteil, aber die Mannschaft hat trotzdem heute auch gezeigt, was sie drauf hat und darauf können wir aufregen. Und man muss auch sagen, Cottbus hat eine sehr, sehr große Qualität, so wie sie die Torchancen rausspielen. Also muss man schon sagen, machen sie nicht schlecht und das muss man auch dann anerkennen. Wir müssen uns trotzdem die Szenen dann anschauen, weil es ein bisschen zu viel gewesen jetzt.
Wenn einer durchkommt, dann versuche ich für die Mannschaft da zu sein. Das gehört mir dazu. Das ist meine Aufgabe, das ist mein Job. Die Mannschaft ist genauso für mich da und blockt die Bälle manchmal.
Es ist immer, wenn ich mal bei solchen Derbys oder so, immer ein bisschen hitzig, die Zweikämpfe. Das Stadion wird da ab und zu mal laus. Wichtig ist dann immer, dass du als Team eben halt zusammenhältst. Das können wir richtig gut. Das haben wir auch in der Hinrunde öfter gezeigt, weil ich meine, bei uns heimzuspielen, kann auch manchmal sehr, sehr unangenehm sein, wenn das Stadion pfeift. Und wir sind halt einfach eine Mannschaft, ja, die zusammenhält, die auch sich wirklich aufs Spiel konzentriert. Und ja, das haben wir schon öfter bewiesen und ist auch eine Qualität von uns.
Also in der Schlussphase habe ich ihn dann auch verstanden, dass er auch so ein bisschen emotional geworden ist und da dann nicht mehr verstanden hat, was da vor ihm abging. Und Dynamo hat ja dann einfach nur noch die Bälle rausgeschlagen. Und die kamen wie Ping-Pong wieder zurück, nächster Angriff. Also ich war echt erleichtert, als dann Alt endlich, also der Schiedsrichter endlich abgepfiffen hatte und dann der Punkt gesichert war. Und unisono, du kannst sprechen, mit wem du willst. Auch wenn du so spät den Ausgleich fängst, haben alle gesagt, oh Gott sei Dank, haben wir ihren Punkt mitgenommen.
Es hätte nicht eine oder zwei Minuten länger gehen dürfen.
Ja. Es lag in der Luft, oder? Also es lag noch ein Tor in der Luft und das nur für eine Mannschaft und das waren die Gastgeber. Finden wir dafür Ursachen? Also es ist ja dann schon viel diskutiert worden danach. Also die Diskussion, ich kann mich erinnern, hatten wir auch im letzten Jahr in der Rückrunde. Die hat Markus Anfang gar nicht zugelassen. Thomas Stamm hat die ja auch mit in Schwung gebracht. Geht Dynamo jetzt dort der Saft aus? Das war ja eine Stärke in der Hinrunde, dass sie in der Schlussphase immer da waren. Und sie waren auch in der Vorwoche gegen Viktoria Köln in der Schlussphase dann da, als sie nämlich den Anschlusstreffer gemacht haben. Was war denn das am Samstag?
Ich fange mal damit an, was Pele Wollitz gesagt hat. Er hatte auf die Frage, das war eine Frage von den Cottbuser Journalisten, hat er gesagt, das ist Quatsch, das war lediglich die Tagesform. Er sagt, seine Jungs haben in Essen 4 Stück geprägt. Und da hatte er das Gefühl gehabt, sie sind rückwärts über den Rasen gelaufen. Und eine Woche später haben sie wieder alles an die Wand gespielt.
Immer dieselbe Diskussion, meistens dann noch von ehemaligen Spielern, die früher dann auch wenig investiert haben. Ja, die sind nicht fit. Also ich glaube schon, dass Dynamo und dann auch Cottbus diese Fitness hat, die man dann auch im Fußball braucht. Ich möchte ja einen Kollegen wirklich den Rücken stärken. Das war einfach geschuldet an dieser Spielintensität und diese Spielmomente, die wir dann bekommen haben. Spielsituation und dann ist es völlig normal. Bei den einen sieht es so aus und bei den anderen so aus. Wenn morgen das Spiel wäre, könnte es schon wieder anders aussehen.
Es gibt solche Tage. Dresden ist immer noch der Crunch-Time-König, der hinten raus das meiste macht. Und deshalb bloß ich mit diesem Thema anfangen. Ich sehe es genauso. Es war rein die Tagesform und man soll bitte auch nicht vergessen, dass Cottbus sie auch gefordert hat und das über 90 Minuten gefordert hat. Und das richtig. Das war ein knackiger Gegner und es war mit Sicherheit der Beste, gegen den Dynamo bis jetzt gespielt hat, auch von der Intensität her. Hm. Und dann hast du halt mal solche Tage, wo du schon selber für dich merkst, wo es läuft, schwer. Und dann hast du noch einen Gegner, der dich versucht zu überrennen. Ich schieb's wirklich auf die Tagesform. Alles andere wäre Quatsch, weil warum soll es jetzt weg sein, was bis vorige Woche da war? Und ich war mit in der Türkei im Trainingslager. Sie haben gut gearbeitet. Sie haben viel gearbeitet. Das war jetzt wirklich 100% die Tagesform, die nicht gestimmt hat.
Ich finde, wir haben in ganz vielen Spielen bis jetzt gezeigt, dass wir über 90, 95 oder Darmstadt 120 Minuten auf einem sehr hohen Level mithalten können. Heute hat sich sehr träge, sehr schwer angefühlt. Ja, nicht passiv, aber einfach nicht frisch. Und es hat sich von der 60. bis zur 90. so angefühlt. Und das müssen wir gut nachbereiten. Warum ist das so? Hat manchmal eine mentale Komponente. Wobei, wenn du führst und es fühlt sich dann trotzdem träge an, es ist eigentlich keine Kopfsache. In Summe hat sich's heute nicht so angefühlt, dass wir in der Lage waren, über 90 Minuten zu powern, die Intensität zu gehen. Und da müssen wir uns, ich vorneweg fragen, warum ist das so? Gerade wenn du führst, hast du normalerweise nochmal eine zweite Luft, eine dritte Luft. War nicht so, aber vielleicht auch dem geschuldet, dass es dann Cottbus sehr, sehr gut gemacht hat. Aber sehe ich genau gleich. Dass wir gerade zweite Halbzeit nicht diese Frische hatten, die wir brauchen.
Ich will es gar nicht zwingend auf die Tagesform schieben. Ich würde es wirklich auf Cottbus schieben. Ich glaube schon, dass wir alle Cottbus immer noch ein Stück weit unterschätzen. Und das war, wenn wir Saarbrücken, das Heimspiel in der Hinrunde, ihr erinnert euch, so als den stärksten Gegner bezeichnet haben, der im Harbi-Stadion in der Hinrunde war, so von Spielanlage und vom ganzen Auftreten, war das für mich am Samstag
der läuferisch und auch von der Intensität und vom Tempo des Fußballs wirklich mit Abstand beste Gegner. Und das traut man, glaube ich, Cottbus immer noch nicht zu, weil die immer noch irgendwie dieses Aufsteigerding mit sich umtragen. Dann ist es schon eine Truppe, in Anführungsstrichen, von Namenlosen, die jetzt selbst in der dritten Liga jetzt nicht so den übermäßigen Klang haben, finde ich zumindest. Also der Gewinner des Samstags in der öffentlichen Wahrnehmung müsste aus meiner Sicht Pele Wollitz sein, der mir doch allzu oft immer in eine Schublade gesteckt wird, weil er halt draußen an der Seitenlinie rumtobt, wie ein Rumpelstilzchen. Aber da in Cottbus eine Mannschaft hingestellt hat mit Spielern, die ja auf dem freien Markt waren, was man Cottbus nie nachsagen kann, dass sie Top-Gehälter oder Riesen ablösen oder was auch immer zahlen. Insofern ist das dieses angebliche Fitnessproblem hat ganz, ganz viel mit der Spielweise der Cottbuser am Samstag zu tun. Das ist Punkt eins. Ich finde es trotzdem gut, dass Thomas Stamm sich erstmal hinterfragt. Ich finde es verdächtig, dass Niklas Hauptmann so ein Stück weit so in das gleiche Horn sozusagen tutete und das jetzt so klingt wie Fitnessproblem, weil sie beide das angesprochen haben. Aber ehe wir über ein Fitnessproblem reden, sollten wir wirklich, würde ich eher ein Abwehrproblem, ein Defensivthema draus machen. Und da wäre meine Frage viel eher an Thomas Stamm, was hat ihn denn bewogen, diese Viererkette aufzubieten? Denn dass er sich erneut für Böder und Kubata in der Innenverteidigung entschieden hat, das zeugt zwar von einer gewissen, wie soll ich denn sagen, Loyalität ist vielleicht das falsche Wort, aber zu einer gewissen Konstanz und Stabilität. Patrick Brandt hat letzte Woche hier gesagt, Thomas Stamm wechselt nicht gern in der Innenverteidigung, in der Viererkette. Aber dass es bis auf Marx die identische der Vorwoche ist, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Und nach dem Spiel, das sage ich auch gleich mit Blick auf Aue, möchte ich mir nicht vorstellen, dass es am Samstag wieder eine Innenverteidigung Kubata-Böder gibt, weil wenn das Leistungsprinzip irgendwie gelten sollte, dann müssten sie diese Woche überragend trainieren oder die anderen Innenverteidiger eher schlecht.
Man merkt auch ganz deutlich, dass Jonas Sterner fehlt in dieser Viererabwehrkette. Jetzt, wo er nicht da ist, merkt man auf einmal, wie viel Stabilität der auch dieser Viererabwehrkette gegeben hat.
Ja, ist ja immer so, ne, dass du erst merkst, was fehlt, wenn es fehlt. Ja. Und absolut, gab ja vorige Woche mal Sätze, dass Jonas Sterner gegen Aue wieder da wäre. Das wäre schon richtig gut. Claudio hat das auch passabel gemacht, aber in der Innenverteidigung direkt würde ich auch tauschen. Und ich war sehr überrascht, dass David Kubata gespielt hat.
Hören wir mal eine weitere Stimme vom Samstag rein. Hören wir mal rein, was Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann nach diesem 1:1 in Cottbus gesagt hat.
Nach dem 1:0 hatte ich das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg. Gut, kommt der Kopfball, muss ich sagen, den macht er super. Vielleicht auch nicht, macht er nicht jeden Tag so. Und dann muss man ehrlich sein, nach dem 1:1, dann können wir froh sein, dass wir den einen Punkt jetzt hier noch mitnehmen. Ja, haben wir Glück gehabt hinten raus. Ich finde, wir sind gut ins Spiel gekommen. Die ersten 1-2 Chancen. Und dann, ja, es war im ganzen Spiel so, zweite Bälle, das entscheidende Thema. Und da sind wir dann nicht mehr so gut hingekommen. Ja, da muss man sagen, hat Energie hier schon ordentlich Frucht entwickelt. Deswegen, ja, ist am Ende ein Punkt, den wir mitnehmen. Ich finde, haben alles reingeschmissen, hinten raus, finde ich. Hat man auch gemerkt, dass wir ganz schön Körner gelassen haben während des Spiels. Trotzdem alles reingeworfen. Klar, vor dem Spiel war das Ziel 3 Punkte. Aber jetzt, vor allem mit dem Spielverlauf hinten raus, muss man schon sagen, nee, bei dem Punkt mit. Trotzdem finde ich, waren wir vielleicht ein kleines bisschen zu passiv hinten raus. Darüber werden wir sprechen. Ansonsten fand ich, bis zum 1:1 hatten wir es relativ gut unter Kontrolle in der zweiten Halbzeit. Und wie gesagt, hinten raus, dann muss man schon sagen, hatten wir Glück.
So, wir haben Verstärkung bekommen. Wir freuen uns sehr. Der Sportchef vom MDR ist drin in der Leitung, Reiko Richter. Reiko, guten Tag.
Grüßt euch, hallo.
Reiko, wir sind schon mittendrin in der Diskussion zum Spiel Cottbus gegen Dynamo. Dieses 1:1, was ihr ja am Samstag auch übertragen habt, war ein Topspiel, war ein richtig gutes Topspiel. Auch die Trainer, ich habe den Eindruck gehabt, 2 Trainer, die sich auch wirklich mögen, wo wirklich viel Kompetenz und Verständnis füreinander da ist. Auch von der Stimmung her war ein tolles Duell.
100%ig. Also viele Leute zugeguckt, ne? Ich glaube 12% Marktanteil. Beim RBB ja dann auch nochmal, ging hin und her. Man muss schon sagen, alle, die denken, dass Cottbus einbricht, wurden auch da wieder eines Besseren belehrt, muss man deutlich sagen. Schon erstaunlich, wie Wollitz die da immer wieder so hinkriegt. Aber wenn man sich dann mal so die Einzelspieler anguckt, auch was sie jetzt im Winter nochmal gemacht haben, also es würde mich nicht wundern, wenn sie den Weg von Münster, Elversberg und Ulm gehen.
Das ist verrückt, oder?
Man haben ja in den letzten Jahren schon immer gesagt, dass diese eingespielten Mannschaften, die hochkommen, die ja schon mal was erlebt haben und was gewonnen haben, dass es dann doch nicht so weit weg ist, was die Qualität ist von der Regionalliga zur dritten Liga. Und deswegen, ich weiß nicht, wie weit er schon tief drin war. Hinten raus kannst du das Ding natürlich auch noch verlieren. Ne?
Als Dynamo definitiv, da waren wir schon mittendrin. Ja, und was wirklich augenscheinlich ist, was ja jetzt alle schon angesprochen hat, Reiko, also mir haben viele gesagt, also am Samstag haben wir auf jeden Fall einen Aufsteiger gesehen und eben Dynamo Dresden.
Kann man so sagen, wobei auf Strecke muss man nochmal sehen, ob das, ach, ob das reicht. Das
alle dann immer auf Strecke und trotzdem, gucke Elversberg dir an, guck dir dann auch letzte Saison Ulm an, die haben es dann alle durchgezogen. Und Tino Meyer nebenan, der hat dann immer gesagt, ja, die brechen schon noch ein, die kommen schon noch, auf Strecke werden die das nicht durchhalten. Die haben es alle irgendwie durchgehalten. Und die haben ja nun gerade mit Pele Wollitz einen Trainer, wo du sagst, der wird das schon alles gut auch kommunizieren.
Ja, der zündet sie halt immer wieder neu an. Das ist schon erstaunlich. Hinten raus, ich weiß gar nicht, wie er aber das bewährt, hat er ja nochmal dieses Thema, es war ja eigentlich arm gegen reich und so aufgemacht. Ich habe mir das aber nochmal 1:1 angehört. Ich glaube, das, was man da so rausgefiltert hat, so scharf hat er es gar nicht formuliert. Aber er fährt halt die Schiene jetzt. Das muss man ja auch sagen. Ne? Du kommst immer als Underdog. Jetzt erzählt er irgendwie, was Dynamo für Geld hat und was sie für Kader haben. Und dann gewinnst du fast, also dreht's dann auch noch immer, wie er es braucht. Hat er übrigens zu Regionalliga-Zeiten auch schon gemacht. Ja. Diverse Spiele waren dann auf einmal ausgefallen, wenn Spieler verletzt waren und so. Also der weiß schon, wie er es macht. Aber man muss einfach ein Riesenkompliment machen, wie die das hinkriegen. Und da ist natürlich in der Lausitz sind dann auch die Zuschauer da, sind fast 20.000 gewesen und so. Also da ist schon eine Riesen-Euphorie. Und tja, ich habe sie, glaube ich, jetzt dreimal gesehen. Das wird schon schwer, die von da oben wegzukriegen. Also ich meine, du gewinnst auch in Bielefeld, also auch Spiele, wo du denkst, was ist denn da los? Und Dynamo ein Punkt aus zwei Spielen und Aue ein Punkt aus zwei Spielen. Tja, mal gucken, wo die Reise hingeht.
Und das mit dem Druck hat er ja auch nochmal gesagt. Also in Cottbus ist halt ein anderer Druck als gerade bei Dynamo Dresden. Dann in der Pressekonferenz hat er gesagt, ist halt gerade bei diesen Traditionsvereinen, da hat er dann auch Dresden mit eingeschlossen, ein anderer Druck da als zum Beispiel aktuell bei Energie Cottbus.
Diese Traditionsvereine, die werden mit so viel Druck erdrückt. Ob jetzt in der ersten Liga, zweiten Liga, warum spielen so viele Traditionsvereine mit der Wucht? Ob von Schalke, Köln, Hamburg, keine Ahnung, in diesen Ligen, weil sie werden erdrückt. Und hier ist es im Moment so eine Phase, dass diese Spieler hier so beruhigt sich auf Fußball konzentrieren können, weil das nicht so erwartet wird, vielleicht wie bei Dynamo. Wenn sich das ändert, wird wahrscheinlich auch der ein oder andere Spieler damit Schwierigkeiten bekommen. Das ist aus meiner Sicht ein absoluter Schlüssel. Wie kannst du den Spielern unter der Woche auch begleiten? Ich wiederhole mich da. Die lassen uns in Ruhe. Uns hinterfragt keiner. Dann kannst du auch Vertrauen weitergeben. Wenn du jeden Tag hinterrücks, so nenne ich das zumindest, hinterfragt wirst, wirst du nie diesen Spielern dieses Vertrauen geben, was du gerade in diesen Positionen, in der 1-gegen-1-Situation brauchst oder in der Entstehung, in der Spielverlagerung und weiter rum.
Das ist mit Sicherheit so, aber da gebe ich Reiko recht, da schiebt er immer so ein bisschen sich beiseite. Also ich sag mal, in 4-5 Spieltagen, wenn die dort immer noch stehen, kommt dort der Druck auch dazu. Dann will auch jeder da hochgehen und dann wird es vielleicht nochmal eine andere Situation. Aber dass Dresden, Bielefeld, Ingolstadt mit Sicherheit andere Voraussetzungen hat und anderes Anspruchdenken, das ist auch klar. Und dass es nicht immer meistern, das sieht man auch.
Eine Sache noch, Thomas Stamm, wir haben jetzt schon gerade über ihn gesprochen, wir haben auch darüber gesprochen, dass er gesagt hat, ja, uns ging vielleicht so ein bisschen der Sprit aus. Ist er momentan vielleicht auch ein bisschen zu selbstkritisch? Weil in der letzten Woche hat er erwähnt, dass er zu spät ausgewechselt hat, hat auch gesagt, okay, bei der einen gelben Karte vom Schiedsrichter gegen Viktoria Köln habe auch ich mich vielleicht nicht so richtig verhalten. Das sind ja Dinge, die wir von Markus Anfang, seinem Vorgänger, nie gehört haben. Also der war über allem erhaben. Also Selbstkritik, Markus Anfang, haben irgendwie nicht zusammengepasst. Und bei Thomas Stamm ist es ein bisschen anders.
Vielleicht müssen wir uns deshalb erst noch wieder dran gewöhnen.
Ich finde es ja wohltuend. Ich finde es ja wohltuend, wenn jemand sagt, okay, auch ich mache Fehler.
Und das ist gut so. Und du nimmst natürlich ein bisschen, jetzt nicht Druck von der Mannschaft, aber du nimmst die Mannschaft natürlich aus dem Fokus, weil die Schlagzeile, dass der Trainer Selbstkritik übt oder ein Tor auf seine Kappe nimmt in der Öffentlichkeit, kommt ja auch immer gut, wie er dann intern mit den Jungs redet. Thomas hat es ja gesagt, den Jakob Lemmer hat er sich dann schon Samstag zur Brust genommen. Das kann ja nochmal was anderes sein, aber im Prinzip, da gebe ich dir recht, Jens, ist ein bisschen Selbstkritik ja nie verkehrt. Und das ist halt was, das stimme ich Thomas zu, was man so in Dresden die vergangenen 2 Jahre so nicht gehört hatten. Und guck uns an, wir würden doch die Fehler auch zugeben, wenn wir welche machen würden.
Leider machen wir keine. stimmt. Also von der Ferne, ihr seid ja alle drei deutlich näher dran. Ich habe ja nur letztes Jahr das Vergnügen gehabt, als wir gemeinsam auf dem Kahn über die Elbe geschaukelt sind. Ich finde, das ist ein guter Typ und so eine Ehrlichkeit und Verbindlichkeit, das ist in Ordnung. Und ihr habt es ja schon gesagt, das war ja bei Markus Anfang gar nicht angelegt. Also auch das eher nur von den visuellen oder medialen Auftritten, die ich erlebt habe, da ist Thomas Stamm schon ja wohltuend, sage ich jetzt mal. Die Frage ist, deshalb, ja, inwieweit Selbstkritik, Gratwanderung vor der Mannschaft, ne, das ist auch so ein Thema. Wie oft kann man sowas machen dann mit der Selbstkritik? Wenn du es dann dreimal gemacht hast, dann wird vielleicht auch deine Kompetenz in Frage gestellt. Aber im Grunde ist das schon ein anderer Angang. Bei Markus hatte man ja eher den Eindruck, er hat das Thema dann so weggebügelt und dann wurden auch Themen dann wirklich intern nicht mehr besprochen. Und das glaube ich bei Thomas Stamm schon, dass der reingeht. Wie wir immer so schön sagen, der macht die tiefen Läufe und hört nicht auf am 16er.
Das würde er auch jetzt machen. Ich glaube schon, dass ihm das nochmal gewurmt hat, dass die gerade nach dem Gegentor in Cottbus nochmal so ins Wackeln geraten sind. Und möglicherweise wird er auch in der Trainingswoche da auch nochmal nachjustieren. Nach dem Derby ist vor dem Derby. Jetzt geht's gegen den FC Erzgebirge. Das Jugendamt müssen wir bei dir nicht vorbeischicken, Reiko, weil du hast ja zu Hause einen glühenden Dynamo-Fan sitzen. Also der kriegt auch in dieser Woche gut zu essen.
Ja, er war natürlich schon wieder vorlaut, als Essen dann Hannover 2 mit 5-1 nach Hause schickte. Und da hat er natürlich gleich einen Vergleich zur Vorwoche gezogen. Nein, wir sind entspannt zu Hause. Ja.
Wie siehst du das Duell? Reden wir zunächst mal über den FC Erzgebirge. Trainerwechsel. Jens Hertel ist jetzt 2 Spiele da. Die haben genauso viele Punkte wie Dynamo Dresden. 1 Zähler. Also jetzt von außen drauf geguckt, würde ich mal sagen, Trainereffekt noch nicht so richtig zu spüren.
Ja, das ist von außen drauf geguckt, genauso wie du sagst, aber Thomas weiß es ja auch. Also es ist alles so ein bisschen gegen sie gelaufen. Ne? Also da sind sie nun ins Trainingslager gefahren, sind zurückgekommen mit ganz viel Kranken und 2 Verletzten und Kranken, also Taschi verletzt, Stefania krank im kompletten Trainingslager. Dann fahren die an dem Freitag nach Hannover und morgens schon Hiobs Botschaft, müssen A-Jugendlichen nachholen. Ohne 7, muss man auch sagen. So, dann gehst du dort in Führung auf einem guten Platz, der nach einer halben Stunde kaputt war. Ja, kriegst aus einer Abseitssituation, fand ich, war eindeutig in Ausgleich. Dann der Spieler, der mit 18,60 kokettiert, holt sich eine 1,30 gelb-rote Karte ab. Also da ist viel, viel gegen ihn gelaufen. Und ich glaube, das hat ja, glaube ich, Jens Hertel auch so gesagt, hat er auch noch nicht so erlebt. Und jetzt gegen Osnabrück hat er das System auch nochmal umgestellt, also weg von der Viererkette auf 3- beziehungsweise 5er-Kette. Da hatte ich so den Eindruck, war fast ein bisschen zu viel. Ne? Also die Ausfälle, Pepic nicht gespielt, Stefania hat nicht gespielt, also das Herz des Auerspiels. Und dann auch mal eine Taktikänderung, hat im Spiel jetzt nicht gut getan, haben aber endlich mal zu 0 gespielt. Mhm. Wer sich mit Jens Hertel beschäftigt, der weiß, das ist ein großes Credo als ehemaliger Abwehrspieler. Aber wenn man so von außen drauf guckt, Erwartungshaltung in Hannover, mindestens ein Punkt eigentlich gewinnen, Heimspiel gewinnen. 1 Punkt aus 2 Spielen ist wenig, aber sag mal, die Parameter, wie man immer so schön sagt, waren äußerst ungünstig, wenn sogar unglücklich. Ich glaube jetzt, wenn die Spieler wieder zurückkommen, ob das diese Woche so sein wird, weiß man noch gar nicht. Dann wird es vielleicht besser. Aber wenn du jetzt auch mal in Dresden verlierst, dann hast du 1 Punkt aus von 9. Das ist jetzt nicht so viel. Und dann musst du wahrscheinlich dann eher nach hinten gucken als nach vorn.
Nach vorne geht nichts mehr, oder, Naro? Also es geht doch jetzt darum, was viele auch diskutiert haben, dass Hertel die Rückrunde nimmt, um so richtig anzukommen und auch sein System durchzudrücken und guckt, mit wem er planen kann, gerade mit Blick dann auf die nächste Saison.
Ja, es gab in Reiko hat es gerade angesprochen, das Hannover-Spiel, als Marcel Bär das 1-0 geköpfte, waren sie plötzlich 4. mit 1 Punkt Rückstand. Mhm. Also man sollte in dieser Liga nichts ausschließen, aber ich glaube es ganz einfach nicht mehr, weil der Start, Reiko sagt auch gerade die Gründe, die passen ja auch alle, da ist ja nichts an den Haaren herbeigezogen, das ist ganz einfach so gewesen. Jetzt wird er drauf schauen, dass sich die Mannschaft stabilisiert und in sicheren Hafen einfährt, so schnell wie möglich die 45 Punkte hat und dann Stück für Stück seine Mannschaft aufbaut. Und damit wird er in Dresden anfangen. Am 12. Oktober in Stuttgart war das letzte Mal, dass Aue zu 0 gespielt hat. Und jetzt vorm Derby das nächste Mal. Also man kann sich darauf einstellen, dass es eher kein Offensivfeuerwerk vom FC Erzgebirge in Dresden werden wird, sondern eher gut stehen und kontern.
Wobei ich sagen muss, an den letzten Auftritt von Jens Hertel als Trainer in Dresden habe ich jetzt nicht die besten Erinnerungen.
Rostock, ja? 4-1?
Oh. Und nach 20 Minuten stand es 4-0. Wir haben uns alle angeguckt. Das war, ich glaube, das war das Dixi-Dörner Gedenkspiel damals noch. Es war eine komplett krude Partie. Also es war furchtbar.
Ja, das hat ja aber Rostock Dresden nicht zwingend überrannt, sondern das waren ja mehr oder weniger alles Standards, ne, die zu den Toren geführt hat. Das war, glaube ich, auch das erste Spiel vom Kollegen Anton Mitruschkin, oder wie hieß das so?
Wobei, ja, ne? Wobei den die wenigste Schuld traf.
Den traf keine Schuld, aber die Verbindung zu seinen Abwehrleuten war halt nicht da.
Wie sieht's denn mit den personellen, habt die personellen Dinge schon angesprochen?
Ich glaube, wir sind bei Aue bei dem Thema, was wir letztes Jahr auf der Elbe hatten. Die Frage ist, ist der Kader dann in Tiefe und Breite stark genug? Ja, da haben wir ja auch gesagt, Aufstieg eher nicht, unter Pavel noch. Und das ist jetzt so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ne? Und vielleicht dann auch die begrenzten finanziellen Mittel, das sagt ja Matthias Heidrich auch immer, bevor wir einen holen, muss noch einer gehen. Jetzt sind sie ja irgendwie an dem Schmied da oder Schmidt dran von Köln 2. Aus der Angst heraus, wenn Marcel Bär mal ausfallen könnte. Ich glaube, dass Dynamo vom Kader her halt wirklich in der Breite besser aufgestellt ist. Also weil was da von der Bank kommt, in Aue kommen dann halt dann irgendwann die A-Jugendlichen oder Verpflichtungen wie Fabisch auf der 6, die dann auf einmal spielen, der aus Magdeburg kam. Deswegen glaube ich, ist es am Samstag schon, ist die Favoritenrolle klar bei Dynamo. Das muss man einfach mal sagen, auch nach den letzten beiden Auftritten, muss ich schon sagen.
Wie viel offene Rechnung ist denn da noch, Tino, aus dem Hinspiel?
Ach, ich glaube, all die ganze Vorräte, offene Rechnung und auch Aues Personalsituation und vielleicht auch das Gewöhnen an den neuen Trainer wird am Samstag alles gar keine Rolle spielen, weil die Derbys und die eigenen Gesetze, das ist zwar so eine olle Floskel, aber die stimmt halt immer wieder. Und insofern bin ich bei Reiko. Dynamo ist glasklarer Favorit am Samstag, jetzt erst recht noch unter den personellen Voraussetzungen. Aber das muss überhaupt nichts heißen, weil auch Dynamo hat jetzt ja bislang nicht den sichersten Eindruck gemacht. Und egal, wie das Hinspiel ausgegangen ist, das wird alles jetzt keine Rolle spielen. Und am Ende wird es wieder darauf ankommen, da kann Thomas Stamm eigentlich seine Rede von vergangenen Freitag von der Pressekonferenz wiederholen, wie man mit den eigenen Emotionen umgeht, mit den Emotionen, die so ein Derby mit sich bringt. Und er hat dann, glaube ich, von Emotionskontrolle als spielentscheidenden Faktor gesprochen. Und ich glaube, das ist auch am Samstag wieder eine ganz wichtige Sache.
Grundsätzlich Emotionskontrolle ist ein Schlüssel zum Erfolg. Und ich glaube, je besser wir das hinkriegen, je klarer wir da sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Spiele gewinnst. Hast du Phasen in Unterzahl, hast du vielleicht auch mal den Gegner. Mit einem Derby ist alles möglich. Vielleicht hast du mal einen Gegner in einer Unterzahlsituation, bleibst du dann trotzdem klar, machst nicht weniger.
Das fand ich sehr beeindruckend, was er da auch erklärt hat und wo er gesagt hat, das ist mitspielentscheidend, gerade in diesen heißen Derbys, wie man sich von Nebensächlichkeiten nicht ablenken lässt. Und da gibt's ja auch am Samstag eine Neuauflage, kommen wir gleich noch dazu. Aber ich glaube, das wird auch jetzt mit Blick auf das Duell zwischen Dynamo und dem FC Erzgebirge nicht ganz unwichtig sein.
Ja, also lustige Vorgeschichte. Wir hatten jetzt überlegt, ob wir vielleicht ein bisschen Dampf rausnehmen und machen so eine Schalte, wie wir hier machen, mit Kutsche und mit Martin. Beide Vereine haben das nicht gesehen.
Warum wundert mich das jetzt nicht? Du wolltest den Friedensgipfel sozusagen einläuten?
Ja, also wir, das ist ja wie bei euch auch. Wir suchen natürlich dann immer nach Geschichten. Ich sage ja nur, ich auf der Hand jetzt. Man hätte das ja so ein bisschen so als, keine Ahnung, weiß gar nicht, die Amis und die Russen haben sich, glaube ich, in Torgau an der Elbe getroffen. Wäre ja nur digital gewesen. Es kommt nicht zustande, weil es vielleicht zu vorausschaubar auch aus Sicht der Vereine war. Aber ich glaube, weil ihr sagte, Derby ist egal, Tino sagt es ja, was ich festgestellt habe, es ist mehr Zug drin beim Jens, ja, als beim Pavel. Also Pavel hat ja das Hinspiel gezeigt, liebt ja den feinen Ball. Und beim Jens, wenn ich so ein bisschen an das Türkei-Trainingslager denke, schönes Wetter, da wäre der Pavel eventuell am zweiten Tag, hat er gesagt, Jungs, heute Nachmittag bisschen Cappuccino und Strand. Jens Hertel hat jede Einheit durchgedrückt. Und ich glaube, das ist nochmal eine neue Schärfe beim FC Erzgebirge. Also die werden jetzt vielleicht nicht gleich, sagen wir mal, alles vom Himmel spielen, auch fußballerisch, aber sie sind auf jeden Fall schärfer und fokussierter als bei Pavel. Viele sagen auch, es ist vorbei mit der schönen Spielerei. Hm.
Na dann, du hast ja schon so ein bisschen angeteased. Kutschke gegen Männel, Teil 2 in dieser Saison. Wobei ich ja bei Stefan Kutschke denke, möglicherweise erstmal wird der von der Bank kommen, weil Christoph da Ferner ja wieder zur Verfügung steht. Aber zu diesem Duell dürfte es kommen. Und ich glaube, der gemeine Dynamo-Fan hat nicht ganz vergessen, was da im Hinspiel gewesen ist. Auf der anderen Seite habe ich auch so das Gefühl, das sind so die Sachen und die Spiele, die der Kollege Männel ganz besonders liebt. Und der nimmt sich definitiv nicht Oropax mit, oder Naro?
Das wollte ich gerade. Das ist vielleicht ein Tipp auch an die Dynamo-Fans. Man sollte ihn nicht gar so sehr auspfeifen, weil das gibt dann gleich nochmal diesen Kick, um über sich hinauszuwachsen. Also er wird mit Sicherheit nicht mit Handshake begrüßt werden. Ne? Also er wird sich auf einige Pfiffe einstellen müssen. Aber der Junge wird 37 Jahre alt, den hebt das nicht ab. Im Gegenteil, den macht es eher noch ein bisschen schärfer, dort zu zeigen und zu sagen, hier Leute, guckt, ich kann das. Ne? Und der hat ja, ne, ist ja auch nicht sein erstes Spiel in Dresden. Er weiß, was auf ihn zukommt.
Aber nimmt daraus nicht vielleicht auch Dynamo so ein bisschen Motivation, Tino, aus der Situation, wie es dort am Ende dann gelaufen ist?
Gute Frage. Also ich würde jetzt spontan sagen, am besten gar nicht drüber reden, Haken dran, intern überhaupt nicht zum Thema machen, weil du genug eigene Themen hast. Und wenn du bei dir selber bleibst und wenn du deine Emotionen ein Stück weit kontrollierst, musst du auch auf ganz anderen Wege schlagen. Klar, die Basics, ne, die vielbeschworenen, die müssen stimmen, das ist keine Frage. Darauf wird es auch am Samstag ankommen. Aber ansonsten, wenn du dich jetzt irgendwie verbal oder auch irgendwie einen Kopf auf Männel irgendwie einschießt oder meinst, wir denken mal jetzt, Stefan Kutschke sitzt erst auf der Bank, im Hinspiel ja übrigens auch, wurde ja auch erst eingewechselt. Und die anderen 11 sagen jetzt, und jetzt spielen wir nur für den Stefan, das ist Quatsch. Also das kann man eigentlich, oder würde ich dringend abraten von, sondern Dynamo soll sein eigenes Spiel machen. Und wenn sie gewinnen, umso besser. Und wenn Stefan Kutschke dann noch ein Tor schießt, dann ist das, glaube ich, also ich mag ja diese Art von Genugtuung, wenn du das Ding reinmachst, einmal kurz dann zu Männel rüberguckst und grinst und alles andere beiseite lässt. Ich glaube, das sind doch die wirklichen Stiche, die du setzen kannst.
Aber er hat es ja selbst auch gesagt, schon vor dem Cottbus-Spiel. Das wird auch für ihn entscheidend sein, dass er in seinem höheren Fußballalter wirklich da Ruhe bewahrt. In Cottbus, muss man ja auch sagen, ist ihm das perfekt gelungen, Naro.
Cottbus war aber auch nicht Aue. Ne? Und klar war das dort auch ein heißes Thema, ein heißes Derby. Aber ich denke mal, für alle Dresdner ist Aue nochmal eine andere Hausnummer. Und es wird nochmal schärfer, lauter und krasser zugehen als in Cottbus am Samstag.
Ja, wichtig, vielleicht in der Hinrunde mit Martin Männel. Das ist nochmal bei dem Platzverweis bin ich immer noch davon. Also Stefan, das darf dir nicht mehr passieren, gerade nicht mit einer gelben Karte, dann dort vielleicht so vor dem Tor zu blocken, egal was dann draus gemacht wurde oder nicht, das darf dann nicht mehr passieren, das ist ganz klar. Trainer hat es halt ganz gut gesagt, du musst deine Emotionen kanalisiert bekommen von allen. Dich nicht leiten lassen. Ich meine, auch ich muss mich da stark in die Pflicht nehmen, dass so zu legen, dass es in den 90 Minuten die Emotionen, egal wie sehr man dann vielleicht, ne, für den Verein brennt, dass man das im Griff hat, weil mit allen anderen Sachen würdest du deiner Mannschaft und dem Verein keinen Gefallen tun.
Also vielleicht, was ich jetzt auch wieder gehört habe, ist das größte Kompliment, was Aue kriegen kann, ist der Hass von Dynamo Dresden. Bedeutet ja, dass sie Aue auf Augenhöhe sehen, ne? Zumindest in den letzten Jahren nach der Wende. Vorher war es sicherlich ein bisschen anders. Und daraus, glaube ich, ist so ein bisschen auch dieses Selbstbewusstsein, auch was die Statistik anbelangt, zumindest was die Nachwendezeiten angeht, da immer ganz gute Spiele gemacht haben. Ich erinnere mich an Hochscheid, 90 plus, erinnere mich, glaube ich, in 2000er Jahren an 4-1, Naro, Juskowiak, Christoph Franke später entlassen. Gibt auch andere Spiele, weiß ich, die auch anders gelaufen sind. Aber ich glaube nicht, dass sie chancenlos nach Dresden fahren. Und was ja auch das Thema ist, Dynamo hat halt auch nur einen Punkt geholt, ja. Sicherlich gegen andere Gegner, aber das Thema vom letzten Jahr, inwieweit ist es noch in Köpfen drin und so. Also der Druck ist aufgrund der Favoritenrolle halt klar bei Schwarz-Gelb und nicht bei Lila-Weiß. Mhm.
Glaubst du, dass das, das wird ja immer wieder angeführt, ist das ein Thema in der Mannschaft? Ich glaube ja, aktuell ist es wahrscheinlich doch eher nur ein Thema fürs Umfeld. Ich glaube, die haben das mit der letztjährigen Rückrunde, weil auch nicht mehr der Trainer, nicht mehr der Sportchef da sind, weil auch ein paar Spieler nicht mehr da sind, schon irgendwie ausgeblendet. Und weil es auch ein bisschen anders abläuft. Viktoria Köln war ja ein anderes Spiel als vor einem Jahr gegen Sandhausen. Jetzt das Spiel in Cottbus war ein anderes als damals das erste Auswärtsspiel, was du zumal dann noch gewonnen hast in Mannheim. Das läuft doch anders.
Wobei ich mich erinnern kann, da waren auch gute Heimspiele dabei, wo du eine Chance hat, erinnere mich an Regensburg oder Sandhausen war ähnlich. Also die dann trotzdem die Punkte mitnehmen, weiß ich nicht.
Siehst du dann den Samstag als Knackpunktspiel? Also dass man wirklich sagt, wer jetzt, du hast vorhin beim FC Erzgebirge gesagt, wenn die das Spiel verlieren sollten, Ähnliches trifft ja auch bei Dynamo zu. Wenn du das Derby verlierst oder wenn du im Derby nur einen Punkt holst, ich glaube, dann werden die Diskussionen andere sein als die, die wir jetzt führen.
Also das ist auch wieder eine Binse von mir, glaube ich, aber so ein Derby ist immer Brandbeschleuniger in alle Richtungen. So, und gewinnst du als Dynamo, bist du oben auf und spielst eine ganz andere Rückrunde vielleicht. Verlierst du als Aue, glaube ich, dann Aachen das nächste Heimspiel. Ja. So weit nach unten bist du auch nicht weg, hast einen neuen Trainer geholt, hast dann einen Punkt aus drei Spielen. Also ich glaube schon, dass es so ein Spiel ist, was für beide richtungsweisend ist. Auch das ist wieder eine Plattitüde, aber in dem Fall würde ich schon sagen, weil das macht ganz viel mit der Mannschaft, mit dem Trainer und natürlich vor allem im Umfeld.
Sehe ich ganz genauso. Weil wenn sollte Dresden verlieren, hat Dresden den einen Punkt aus drei Spielen und dann geht vielleicht dieses scheiß Gedankenkarussell wieder los. Gewinnst du es, kannst du dich auf eine Wolke 7 schießen, auf der du dann bleiben kannst. Und die nächsten Gegner sind dann für Dresden in Stuttgart und gegen 1860. Es kann wirklich in beide Richtungen kippen am Samstag.
Und dann lassen wir mal das Gedankenkarussell mit Blick aufs Vorjahr weg. Wenn Dynamo verlieren sollte, dann ist es ganz egal, wie die Vorsaison lief. Dann hast du jetzt im Hier und Jetzt ein echtes Thema, weil dann eben genau diese Bilanz ein Punkt aus drei Spielen steht. Und dann ist es völlig egal, wie es vor einem Jahr war. Dann hast du wirklich jetzt ein Thema. Und dann ist natürlich Thomas Stamm auch auf eine ganz neue Weise gefragt. Auf welche Weise würde dann das Spiel zeigen? Aber wahrscheinlich, und da knüpfe ich an das an aus einer Vorwoche, ein Unentschieden würde jetzt wahrscheinlich in dem Spiel erstmal beiden nicht weiter helfen, aber es würde erstmal so das ein bisschen vertagen. Aber der Verlierer, da bin ich bei Reiko, das ist Knackpunktspiel richtungsweisend und Tatsache, glaube ich, wirklich Brandbeschleuniger, vor allen Dingen emotional.
Ich würde mal sagen, mit einem Unentschieden lebt der Dynamo-Fan am kommenden Samstag nicht so gut, wie er jetzt in Cottbus leben konnte.
Naja, da müssen wir ja unterscheiden. Der Fan sicherlich nicht. Da bin ich bei dir. Aber du musst ja dich freimachen als Mannschaft, als Verein von dem, was der Fan denkt, fühlt und artikuliert. Je besser dir das gelingt, umso besser kannst du sportlich abschneiden. Aber klar, das ist in Dresden die zusätzliche Herausforderung, das voneinander irgendwie abzukoppeln.
Du hast Saarbrücken, ja, die kommen, ja, du Viktoria Köln gewinnt, Bielefeld gewinnt. Also ich glaube, wenn du das Tabellenthema wird dann auch eine Rolle spielen, ne? Wenn du dann auf einmal auf drei abrutschen würdest, selbst mit einem Unentschieden, kann das ja passieren. Also wenn wir es so ein bisschen umdrehen, würde ich mal sagen, würde Aue vielleicht Stand heute den Punkt kaufen, ja, um erstmal Ruhe reinzubringen und dann haben sie wieder ein Heimspiel. Dynamo ist der Punkt natürlich zu wenig, 100%.
Was wird denn das am Samstag? Du hast schon ein bisschen angedeutet, Reiko. Du hast gesagt, naja, es wird kein Offensivspektakel der Gäste werden. Also, dass die hier frisch, fromm, fröhlich, frei mit der Offensive loslegen, sondern die erstmal kontrollierte Offensive, wie Otto Rehhagel damals immer gesagt hat, hier an den Tag legen.
Also, ich bin mir sicher, dass Jens Hertel, und das ist ja sein Thema, die akribische Vorbereitung, ne? Früh der Erste, abends der Letzte. Naro, wir haben ja den Vergleich auch schon gemacht und er hat ihn ja selbst schon gezogen. So ein bisschen Gerd Schädlich 2.0, ne? Auch in der Freundlichkeit seines Wesens, sagt der eine oder andere. Ich glaube schon, dass er erstmal gucken wird, dass sie gut stehen. Und sie haben ja die Möglichkeiten auch über Konter. Selbst die Tore ja im Hinspiel sind ja über diese Situation gefallen, ne? Überspielt. Kurzer Ball nach innen und so. Ich denke schon, dass Aue erstmal gucken wird. Befürchte aber auch, wenn Dynamo die Wucht auf den Platz kriegt, wie zu den Heimspielen im alten Jahr, dann kann es auch ungemütlich werden, sage ich jetzt mal, für den FC Erzgebirge.
Die Standardanfälligkeit hat er noch nicht so richtig in den Griff bekommen. Stichwort Hannover. Da arbeiten sie noch ein bisschen dran.
Ja, wobei ich das jetzt ehrlich gesagt Also ich finde immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie Dynamo das macht, dieses Hochverteidigen der Standards mit 20 Meter vom Tor ohne VAR. In der zweiten Liga kannst du das machen. In der dritten Liga, das war ja auch Babis Ding, macht der Jens jetzt auch so. Kann ja sagen, der Richter hat keine Ahnung. Ich finde, ich würde es so nicht verteidigen, weil das sind immer 50-50-Aktionen. Nicht nur zwischen Spielern, sondern auch in der Entscheidung der Linienrichter. Aber das hat er ja auch gesagt, er hat, glaube ich, die Statistik, da ist ja Jens auch weit vorn, was das angeht, dass er die dann auch nochmal klar erzählt. Auer hat, glaube ich, 8 Tore in der Hinserie aus Standards bekommen und nur 3 geschossen. Wenn er es umdreht, hat er gesagt, hätte Auer 10 Punkte mehr. So. Und da arbeiten sie schon dran. Sie haben im Trainingslager daran gearbeitet. Jetzt kann man sagen, ja, Hannover hat es ja vorhin schon gesagt, aus meiner Sicht ein klares Abseitstor, aber da hat man auch wieder das Thema. Ich denke, dass das auch so ein bisschen ein Medienthema ist, die Standards. Ich finde, das ist jetzt nicht das Entscheidende und war jetzt ja auch gegen Osnabrück kein Thema, die Standards, im Gegenteil.
Habt ihr mit der Erwartungshaltung für den Samstag was zu ergänzen?
Ne, ich bleib dabei, es werden nicht viele Tore fallen.
Dann muss ich jetzt die Kontraposition einnehmen, weil ja immer 4-4. Das passiert, was man, ne, 5-4. Was man alles. Ne, ich hätte jetzt 3-2 gesagt.
Okay.
Ich glaube eher, dass sich das sehr dem Sachsen-Pokal-Finale ähneln wird von der Herangehensweise.
Ne? Da fehlen die Tore ja aus der Verlängerung.
Ja, da stand Aue auch sehr tief, auch personell damals gebeutelt. Und Dresden ist angelaufen. Hm. Ich denke mal, das wird am Samstag ähnlich werden.
Wer ist der Flachau-Demos jetzt vom Samstag? Das ist dann die große Frage.
Robin Meissner, habe ich eine ganz klare Antwort, Jens.
Für euch, Reiko, ist das ein Festtag, oder? Ein Festwochenende, ihr habt ja gleich 2 Derbys. Sonntag gibt es ja dann auch noch ein Derby.
Ja, ach, das Sachsen-Derby meinst du jetzt zwischen? Das Est-Sachsen-Derby.
Richtig, das Bezirksderby.
Bezirksderby. Gut, es würde nachher sagen, es gibt nur ein Bezirksderby, aber es ist das Bezirksderby zwischen Zwickau und Chemnitz.
Auerbach, ja, im Ruhrgebiet.
Sonntag dann im Stream, wollte ich sagen. Also falls ihr euch angucken wollt, und Samstag natürlich ab 14 Uhr bei uns das Sachsen-Derby. Meine Theorie ist, mag auch wieder in Richtung Latitüde gehen. Je länger Aue das 0-0 hält, umso höher werden die Chancen, dass wir was mitnehmen. Haha, haha. Aber das, die Möglichkeit haben sie auch, weil ich glaube, solange es 0-0 steht und Dynamo sozusagen die Erwartungshaltung nicht erfüllt, in Führung zu gehen, wird es besser für Aue. Ich glaube aber auch, wenn die Ketchupflasche einmal offen ist und sie gehen schnell in Führung, da kann es auch böse ausgehen für den FC Erzgebirge. Gott. Weil sie momentan auch nicht die Leute haben, um auf Rückstände so zu reagieren, ist mein Gefühl.
Okay. Dann hoffen wir, dass die Ketchupflasche, also aus unserer Sicht, aufgeht und dass dein Sohn in der nächsten Woche schön Pommes rot essen kann und dann an den Papa nochmal sagen kann, hier, du hast da vorher gesagt. Schöne Grüße an den Dynamo-Fan im Hause Richter.
Er hört ja auch euren Podcast.
Er ist hiermit herzlich gegrüßt.
Richtig aus.
Reiko, danke.
Gern doch. Schöne Zeit.
Das war Reiko Richter von den Kollegen vom MDR. Was ich noch ganz kurz mit euch ansprechen will, 3. Februar geht ja das Transferfenster zu Ende. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, letzte Woche auch mal mit Thomas Brendel unterhalten, dass da jetzt noch groß personell was passieren wird. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Seht ihr da noch was? Irgendwas Überraschendes? Bei manchen Vereinen geht es ja dann am sogenannten Deadline Day rauf und runter. Aber bei Dynamo, denke ich mal, wird es ein ruhiger Deadline Day.
Na, Thomas Brendel hat ja, was die Einkaufsseite betrifft, schon gesagt, dass Dynamo nichts mehr plant. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Dynamo, sollte jetzt noch ein Spieler aus den eigenen Reihen auf sie zukommen, dass sie den gehen lassen würden, egal wer das ist. Mit einer einzigen Ausnahme, wenn Dennis Dua sagt, ich möchte in der Rückrunde gern noch Spielpraxis sammeln, ich habe mich auch was überlegt und hier wäre ein Verein. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Wir haben ja in dem Zusammenhang auch immer wieder über Paul Lehmann gesprochen. Der saß ja am Samstag zum ersten Mal seit langer, langer, langer Zeit wieder auf der Bank. Und wir haben über das Thema rechte Abwehrseite gesprochen. Also da halte ich eine Ausleihe für ausgeschlossen. Und angesichts der aktuellen Verletztenlage und der aktuellen sportlichen Situation, sprich, dass es jetzt ein bisschen nicht ganz so erfolgreich losging, wird Dynamo keinen einzigen Spieler abgeben können und dürfen, also auch nicht dürfen.
Jetzt wird's bei einigen Vereinen, erste, zweite, dritte Liga, nochmal eine turbulente Woche, da denke ich mal, weil bis zum 3. Februar hat das Transferfenster geöffnet. So jetzt die Worte gedeutet habe, passiert bei Dynamo sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite nicht mehr viel, beziehungsweise gar nichts mehr.
Genau, also wir haben jetzt nichts geplant. Wir rechnen damit, dass Jonas Sterner noch vielleicht eventuell beim Ausspiel zurückkehren kann. Das muss man mal schauen, dass es ziemlich früher vielleicht geht, als wir eigentlich gedacht haben. Dann entwickelt sich ganz gut. Von daher gesehen, glaube ich, brauchen wir nicht da irgendwie groß uns drüber Gedanken machen, dass wir da irgendwie noch was machen müssen. Bei Winko ist natürlich so, hat sich natürlich in den letzten Monaten als extremer Anker und Pfeiler dargestellt. Für uns natürlich eine wichtige Position, die da jetzt ausfällt, aber auch so in der Gruppe, in der Konstellation, glaube ich, können wir das auf jeden Fall kompensieren und wir haben genügend Qualität, um Winko da auch ersetzen zu können. Ja, also bin ich fest von überzeugt.
Und es gibt auch niemanden, der, wie Oliver Batista-Meyer sagt, Mensch, gutes Angebot oder könnte mir unter der Leihe vorstellen bis zum Sommer?
3 oder 4 Tage vor diesem Olli-Thema war das auch kein Thema, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, was nächste Woche ist, aber wenn ich jetzt so die Mannschaft reinschaue, kann ich mir nicht vorstellen, dass da überhaupt noch jemand dabei sein kann, der irgendeine Wechselabsicht hegt.
Jetzt gibt's ja schon die Planung für die U21. Man nennt's U21. Was könnt ihr denn da jetzt schon verraten? Wo steht man da? Dass die Mannschaft kommen wird, dass die Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen wird, das steht ja fest.
Genau, also wir werden jetzt die letzten Dinge einleiten. Zum Schluss haben wir Zeit, bis zum 31.01. einfach obligatorisch zu melden, uns für die Sachsenliga dann anzumelden. Das geht ganz schnell. Einfach nur formlos ein Schreiben für anfertigen, dann sind wir dabei. Ja, und zum Schluss soll die Mannschaft dann einfach aus vielen Nachwuchsspielern bestehen. Hauptsächlich aus der eigenen U19, die rauskommen. Natürlich vielleicht auch 3, 4 externe Spieler. Und dann natürlich noch mit dem einen oder anderen, der bei uns oben im Kader dann vielleicht am Wochenende nicht zum Einsatz kam. Da haben wir noch die Möglichkeit, dann Spieler dort zu integrieren. Wir wollen es am Anfang natürlich ein bisschen niedrig halten, also den Kostenfaktor ziemlich niedrig halten, weil wir natürlich die eine oder andere Baustelle noch haben, ne, die uns ja im Ideal schon die letzten Monate irgendwie so ein bisschen begleitet hat, also Trainingszentrum etc. Und deswegen versuchen wir natürlich da auch den Kostenfaktor ziemlich niedrig zu halten. Aber wohl wissend, dass wir natürlich mit dieser Mannschaft, wenn sie an den Start geht, dann auch gleich auch sportlichen Erfolg haben wollen.
Weil das sieht man ja bei ein paar Mitbewerbern, dass sich das doch durchaus lohnen kann, aus ganz unterschiedlichen Gründen wieder so eine U21 am Spielbetrieb anzumelden.
Ja, ich glaube, dass es für uns halt sinnvoll ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es für Bayern München jetzt irgendwie sinnvoll ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, für uns ist es wichtig, weil du doch viele Spieler in einem gewissen Altersbereich vielleicht dann auch verlierst an große Vereine. Und du in dem Altersbereich U17 und U19 noch Spieler hast, die sich entwickeln können, die für die dritte Liga auch durchaus irgendwann in Frage kommen können. Und wir müssen ja nicht nur sportlich schauen, hilft uns ein Spieler jetzt auch weiter, sondern wir müssen auch eine Wirtschaftlichkeit irgendwo betrachten. Ja, und wenn sich Spieler bei uns entwickeln und in die erste Mannschaft dann irgendwann ankommen, dann kann das für uns natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor sein. Und wir wollen so beide Seiten so ein bisschen im Blick behalten.
Soweit Thomas Brendel. Und wir haben nicht nur mit Dynamo Sportchef letzte Woche gesprochen bei der Vertragsverlängerung mit der Ostsächsischen Sparkasse, sondern auch mit Youngster Jonas Ömichen, der ja nach seiner Schulteroperation auch noch ein bisschen ausfällt, aber dort bei diesem Termin vor Ort war in der Sparkassenfiliale am Günzplatz.
Ömi, wie sieht's denn aus? Trikot anziehen und raus auf den grünen Rasen?
Ja, leider noch nicht. Sieht zwar ganz gut aus. Die Reha verläuft soweit nach Plan, aber mit dem Trikot anziehen und auf den Platz gehen, das dauert noch, muss ich mich noch gedulden. Aber ja, ich freue mich schon riesig drauf.
Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es so ein Minischock, so kurz nach Weihnachten, als die Meldung durchkam, dass du operiert werden musst an der Schulter, weil man hat es ja nie gesehen, in Unterhaching hast du noch gespielt, hast toll gewirbelt und dann die OP, für dich sicherlich auch ein Nackenschlag, oder?
Ja, absolut. Ich hatte halt länger schon Probleme mit der Schulter und wir hatten uns dann dazu entschieden, das im Winter rauszunehmen, damit ich einfach keine Probleme mehr damit habe und dann für die restliche Saison fit bin. Dass das jetzt so lange dauert, ist natürlich ärgerlich, aber irgendwo muss man auch an seine eigene Gesundheit denken und da war mir das sehr wichtig.
Du bist ja auch noch jung, also von daher, ich glaube, das jetzt zu machen, ist komplett richtig. Kann man irgendwie sagen, einen zeitlichen Rahmen oder sagst du, ich will mich nicht treiben lassen?
Ja genau, also ich denke da auch nicht dran. Wir schauen jetzt von Tag zu Tag.
Nicht mehr von Spiel zu Spiel, sondern von Tag zu Tag.
Von Tag zu Tag, wie es läuft, wie jetzt gerade Thema Beweglichkeit, wie weit komme ich, bis wohin kann man gehen und ich denke, dass es auf einem guten Weg ist.
So, und jetzt musst du von oben zuschauen, ist auch nicht einfach.
Nicht einfach, aber da ich das meine ganze Kindheit lang gemacht habe, ist das nicht so schlimm. Ich freue mich trotzdem immer auf die Spiele und feuer die Jungs dann von oben mit an.
Aber ich habe schon gemerkt, bei so ein paar Sachen müssen dir die Leute auch noch ein bisschen helfen. Also da die Beweglichkeit so reinzubekommen, ist ganz gut, Freundinnen und Eltern zu haben, die dir da jetzt so helfen können.
Ja, vor allem jetzt die ersten 4 Wochen war es angenehm. Meine Freundin hat den größten Teil des Haushalts geschmissen, hat mich bekocht, alles drum und dran gemacht. Das war toll. Ja, leider hört das jetzt langsam wieder auf, je mehr die Beweglichkeit und die Kraft wieder reinkommt. Aber wie gesagt, es ist natürlich nicht schön, aber es geht und die Hilfe brauche ich noch, aber es wird immer weniger.
Also die Physios arbeiten, haben das Jonas Öhmich ein Comeback-Programm für dich erstellt.
Genau.
Und wie siehst du jetzt Dynamo für die Rückrunde? Ich glaube, da tut's richtig weh, oder? Wenn man in Derbys nicht mit dabei ist.
Ja, also das ist wirklich schlimm, weil das sind die schönsten Spiele. Aber grundsätzlich denke ich, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind. Die Jungs trainieren gut. Ist nach wie vor ein super Zusammenhalt in der Mannschaft. Und ich glaube, das macht, auch wenn das erste Spiel jetzt nicht gut gelaufen ist, dann macht das, glaube ich, trotzdem Freude zuzuschauen. Und ich denke, das wird noch viel Spaß mit uns.
Ich finde auch Ömi fehlt. Also Ömi hatte ja gerade zum Schluss der Hinrunde eine richtige gute Form. Auch der geht ja momentan so ein bisschen ab, aber der wird ja aufgrund seiner Schulter-OP noch ein Weilchen ausfallen. Also auch das müssen sie irgendwie kompensieren.
Da denke ich, dass sie mit Dominik Koder einen guten, nicht Ersatz, sondern einen guten Winterneuzugang geholt haben, der jetzt in den gut anderthalb Partien, die er gespielt hat, glaube ich, schon auch mehr als gute Ansätze gezeigt hat. Also da bin ich ganz zuversichtlich. Gut. Oder sehe das auf der Position auf der linken Seite, die wir ja in der Winterpause ein Stück weit auch als Problemposition identifiziert hatten. Da sehe ich Dynamo eigentlich ganz gut aufgestellt. Die Frage ist halt wirklich eher hinten, jetzt will ich nicht gleich von der defensiven Anfälligkeit sprechen, aber da waren auch immer wieder so ein paar Stockfehler und Abspielfehler dabei, die jetzt Cottbus nicht immer gleich zu Chancen brachten, aber die halt auch trotzdem irgendwo unnötig waren.
Ich wünsche uns ein schönes Spiel. Es wird emotional werden am Samstag. Das war es ja auch schon am letzten Samstag. Fand ich, auch das Ganze drumherum hat gestimmt. Hat Pele Wollitz so schön gesagt, ihm hat das richtig gut gefallen. Und ich fand das wirklich auch wohltuend, wie respektvoll das bei beiden Trainern nach dem Spiel gewesen ist.
Riesenkompliment an beide Fanlager, dass das Spiel im Mittelpunkt stand. Die Spieler, die gespielt haben, die reingekommen sind, alle haben ihren Teil dazu beigetragen, dass das hier auf dem Platz richtiges Ambiente hatte und dadurch vielen Dank an beide Fanlager, dass zumindest in diesem Stadion man sich so verhalten hat, wie man sich das im Fußball wünscht.
Ja, man muss ja auch sagen, dass es respektvoll zwischen beiden Fangruppen im Stadion war. Mhm. Also da hatten ja auch viele Schlimmeres befürchtet, aber das war fein. Ja, also im Stadion gab es überhaupt nichts, wenn man mal diese Bengalos von den Dynamo-Fans rausnimmt. Aber ansonsten war es eine sehr faire Stimmung, eine sehr gute Stimmung und das war schon ordentlich laut. Also die 20.000 haben schon schön Lärm gemacht auf beiden Seiten.
So wünschen wir uns das am Samstag auch und ich bin mir relativ sicher, so wird es am Samstag auch werden. Da sind nochmal 10.000 mehr dabei, 30.000, die Hütte ist voll. Was will man mehr? Mal schauen, ob es dieses Duell noch in der kommenden Saison gibt zwischen Dynamo und dem FC Erzgebirge oder ob die Narendorf-Rechnung ad acta gelegt wird. Einmal muss ich sie bringen. Aber ich habe mir schon überlegt, vielleicht ist es ja in diesem Jahr ein anderer Ostverein, mit dem Dynamo dann aufsteigt. So.
Du meinst auch, so eine Narendorf-Formel muss sich auch weiterentwickeln. Ne?
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ich nehme sie nicht mehr an Wort.
Im Mund. Naro, vielen Dank. Thomas Narendorf schreibt für die Kollegen von Tag24 und Dresdner Morgenpost. Naro, machst du jetzt weiter mit deiner, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Diät, mit deiner Sportlichkeit?
Nein, es ist keine Diät, nur ich will mich mal wieder auf Linie bringen.
Okay.
Versuchen. Okay. Also Diäten, wenn man sich was vornimmt, das ist Käse, weil das hat meistens dann sowieso diesen Jojo-Effekt. Ganz einfach mal nicht schnaufen, wenn man 3 Kilometer geht, weißt du?
Okay.
Dino lacht jetzt, der schnauft nicht, wenn er 42 Kilometer rennt. Aber er ist halt auch noch jünger.
Dino schnauft dafür, wenn er Champignons schneiden muss oder wenn er solche Sachen machen muss. Da gerät der ins Schnaufen. Da hat der dann so seine Probleme.
Ich lasse euch einfach erzählen. Sprecht ruhig weiter.
Naro, danke dir.
Ich danke auch.
Danke.
Ciao. Schöne Woche.
Tschüss. Naro, ciao. Tino, das war jetzt erstmal unsere Diskussion. Thomas Narendorf, Reiko Richter waren am Start. Aber wir haben ja noch ein bisschen was. Also zum Beispiel in Christoph Daferner sollten wir mal zu Wort kommen lassen. Der hat uns heute auch nochmal erzählt. Was ich gut fand, war übrigens mit in Cottbus. Hat das Spiel dort von der Tribüne ausverfolgt. Also es gab auch schon Spieler, die gesagt haben, nö, da amüsiere ich mich mal, wenn Dynamo spielt und ich gesperrt bin mit der Freundin. Also Christoph Daferner zeigt vielleicht auch so ein bisschen Teamgeist.
Ne, finde ich gut und ja, macht auch mein Bild und sicherlich auch das Bild, was der ein oder andere sich vom Christoph da ferner gemacht hat, macht das eigentlich rund und passt auch gut, finde ich.
Lass uns mal reinhören, was er gesagt hat.
Christoph, wie ist die Stimmung? Wochenende gut überstanden, ohne spielen zu können? Das war ärgerlich, oder?
Ja, ich war oben auf der Tribüne. Da ist man schon ein bisschen hibbelig gewesen und sehr angespannt, nicht eingreifen zu können, aber ja, ich glaube, das Spiel haben wir jetzt schon genug analysiert und auch schon genug darüber gesprochen. Und von dem her ist es gleich schon wichtig, jetzt das Spiel abzuhaken. Ich glaube, wir wissen alle, dass es kein richtig gutes Spiel von uns war. Aber jetzt zählt eigentlich nur der Samstag, dass wir da nach zwei nicht überzeugenden Spielen mal wieder ein überzeugendes Spiel haben.
Da wird selbst der sonst so ruhige Christoph Daferner ab der 87. Minute nervös und hebelig.
Du meinst jetzt am Samstag?
Mhm.
Ja, natürlich kribbelt es da ein bisschen, aber ja, dann hatten wir das nötige Glück am Samstag und von dem her ist es abgehakt.
Und nach dem Derby ist vor dem Derby? Jetzt geht's gegen Ex-Verein.
Ja, besonderes Spiel für uns alle. Wie gesagt, es zählt jetzt einfach, dass wir mal wieder ein überzeugendes Spiel haben, weil gegen Köln und Cottbus war es einfach nicht zu 100% zufriedenstellend. Und ich denke, dass der entscheidende Punkt ist, dass wir jetzt einmal wieder eine bessere Leistung auf dem Platz zeigen und dass auch alle wieder, sowohl wir als auch unsere Fans, dann ein besseres Gefühl haben.
Wurmt euch das? Hast du dafür Erklärungsansätze, warum ihr es noch nicht so richtig auf den Rasen bekommt in den ersten beiden Spielen?
Schwierig zu erklären, muss sagen. Es sind halt immer so kleine Dinge. Gegen Viktoria Köln waren es auch so Kleinigkeiten, die vielleicht sonst auf unsere Seite gefallen sind, dann irgendwie auf die Kölner Seite gefallen sind. Gegen Cottbus war das Momentum einfach in den letzten 20, 30 Minuten dann auf ihrer Seite, obwohl ich sehe, dass davor eigentlich relativ ausgeglichen war. Und deswegen würde ich sagen, einfach wieder so ein Momentum erarbeiten, auch jetzt zu Hause. Das wäre natürlich, dann super, nach den zwei Spielen jetzt mal wieder einen Sieg zu holen. Wir wissen alle, dass Aue eine gute Mannschaft ist. Wir haben alle das Hinspiel natürlich auch noch im Kopf, was keine schöne Erfahrung war für uns alle. Von dem her wissen wir, glaube ich, schon, was am Samstag auf uns zukommt und was es auch vor allem braucht, um zu bestehen.
Ist das für dich noch was Besonderes? Also klar, man spielt in der Karriere häufiger mal gegen den Ex-Verein. Oder sagst du, ja, es war Ende Saison?
Ehrlich gesagt nicht, weil es jetzt auch schon eine längere Zeit her ist. Ja.
Am Samstag steppt ihr der Bär. Also groß motivieren muss man euch tatsächlich nicht.
Nee, glaube ich nicht. Vielleicht den einen oder anderen Neuzugang jetzt auch im Winter, dem vielleicht dann nochmal kurz mal erklären, was das hier bedeutet für die Region, für unsere Fans. Und das kann vielleicht nicht schaden, aber ansonsten, glaube ich, sind wir uns dessen schon bewusst. Aber ich kann jetzt viel erzählen. Ich glaube, entscheidend ist dann am Samstag auf dem Platz. Auch jetzt können wir viel analysieren und wieso, weshalb. Aber Fußball kann so einfach sein und dafür müssen wir auf dem Platz dann die richtigen Antworten liefern.
Also, wenn man das jetzt so hört bei Christoph Daferner, glaube ich nicht, dass er jetzt besonders sensibel auf einen Rücksicht nehmen würde, wenn er jetzt treffen würde. Ich glaube schon, dieses eine Jahr im Schacht, ich darf Schacht sagen, war jetzt für ihn nichts irgendwie, was komplett prägend für die Karriere gewesen ist. Ich glaube schon, er würde, wenn er vorm K-Block zum Beispiel treffen würde, am Samstag da auch voll jubeln.
Also ich glaube ja, sowohl auf der einen Seite und auch wenn er auf der anderen Seite ein Tor schießt, würde er jubeln. Es sei denn, der Gegner hat schon deren zwei oder drei erzielt, dann weiß ich nicht, wie ausführlich der Jubel wäre. Aber wir wollen
dann
ja nicht.
Dann holt er schnell den Ball aus dem Netz und macht das aber anders als beim Spiel gegen Viktoria Köln.
Weil Christoph Daferner ist auch lernfähig, genau. Und was mir weil du gerade den Christoph da angesprochen hast, was mir auch klar ist, das Thema Emotionskontrolle, wir ja auch schon angesprochen haben, das ist jetzt, da muss man sich bei ihm jetzt keine Sorgen machen.
Nee.
Glaube ich zumindest. Also wenn er das mit dem Ball hinkriegt, aus dem Netz holen, ist alles gut.
Ja, aber er hat auch gesagt, er war auch angespannt am Samstag in der Schlussphase, zwischen der 87. und der 4. Minute der Nachspielzeit. So, jetzt hören wir mal rein, was Toni Menzel, über den wir heute auch schon viel gesprochen haben, gesagt hat. Toni Menzel, wirklich mit guten Aktionen am Samstag, selbstkritisch gesagt, Mensch, den N hätte ich reinmachen müssen. Der ist natürlich auch so ein bisschen freudig, aufgeregt und natürlich heiß auf den Samstag, auf das Derby in seinem Stadion.
Toni, auf geht's. Bist du aufgeregt?
Aufgeregt nicht, aber heiß. Also ich bin ja seit 5, 6 Jahren hier im Verein und da hast du auch schon mit 5, 6, 7 mitbekommen, ja, Aue, Leipzig, Rostock, das sind alles Derbys, Cottbus und auf diese Spiele freust du dich dann extrem, auch in der Jugend schon, egal ob in der Halle, ob draußen, das waren immer so die Highlight-Spiele, wo man wusste, ja, jetzt knallt's, jetzt geht's einfach zur Sache und hat man dann natürlich noch bisschen mehr Bock drauf.
Nochmal zurückblickend auf Samstag, es hatten vielleicht nicht alle einen guten Tag, aber du nach deiner Einwechslung schon, also mit zwei Aktionen wirklich verhaltensauffällig gewesen.
Ja gut, man tut, was man kann. Ich wollte der Mannschaft gut möglich helfen, auch wenn es nicht von Anfang an war, auch von der Bank, weil wir es oft genug gesehen haben, wie wichtig es ist, dass auch die Spieler, die von der Bank kommen, Gas geben und wie viel Joker-Tore wir trotzdem diese Saison schon gemacht haben. Deswegen war ich einfach heiß, auch auf den Einsatz. Ja gut, den einen, den nehme ich auf meine Kappe, den muss ich eigentlich im Tor versenken. Aber ja, war nicht so und weiter geht's.
Dafür Tor vorbereitet. Wie ging es dir in den letzten Minuten, als Cottbus nochmal richtig brutal Druck gemacht hat?
Ja, war natürlich extrem eklig, muss ich sagen. Das war dann wirklich eine Drangphase von Cottbus. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wir haben danach, nach dem Gegentor, keins mehr bekommen, wo wahrscheinlich auch eins wäre noch möglich gewesen für Cottbus. Aber ja, gut, haben es halt irgendwie verteidigt bekommen und mit dem 1-1 können wir auch glücklich gewesen sein.
Wie nimmst du die Mannschaft jetzt wahr nach diesem Punktgewinn in Cottbus jetzt vor dem nächsten Derby?
Ja, soweit eigentlich jetzt nicht unterschiedlich. Wir sind alle heiß aufs Derby, wie genau wie im Hinspiel. Wir müssen das eine Derby abhaken. Dafür können wir jetzt in dem anderen Derby vom Hinspiel, jetzt im Rückspiel, haben wir eh noch eine Rechnung offen, sage ich mal. Deswegen können wir da eigentlich genug heiß drauf sein und brauchen uns jetzt von den vergangenen Wochen nicht irgendwie runterziehen lassen.
Das Hinspiel, das hört man bei allen raus. Christoph Daferner hat es jetzt gerade gesagt, auch Tim Schreiber hat es gesagt, das wurmt euch schon noch mächtig.
Was heißt wurmt? Es ist halt einfach ein Derby, was man gewinnen will. Und jetzt haben wir auch das Glück, dass wir in Dresden spielen mit unseren Fans, mit der Heimwucht, die wir haben. Aber werden wir dann Samstag sehen, wie es läuft.
Ja, hoffentlich gut für euch. Also das merkte man dann auch wirklich. Die haben dann danach noch ein Feuerwerk abgebrannt rund ums Stadion. Also für die war das natürlich auch ein spezieller Erfolg. Wie gesagt, ihr sind so ein bisschen auf Revanche.
Kann man so sagen, ja.
Toni Menzel ist wirklich ein feiner Fußballer und dem hört man einfach irgendwie auch gerne zu. Also der strahlt irgendwie viel, viel Positivität aus und hat auch das gut gemacht. Heute waren wirklich viele, viele Journalisten da, also nicht nur die übliche Runde, sondern ein paar mehr. Da merkst du auch, es ist Derby-Zeit und er hat das ganz cool abgeklärt gemacht.
Ne, da ist wirklich ein belebendes Element, nicht nur am Samstag in Cottbus gewesen nach seiner Einwechslung, sondern so generell, wie er halt auch diesen Männerfußball, diesen Profifußball angenommen hat. Und wir haben sicherlich das eine oder andere kritische Wort heute über Markus Anfang verloren. Und sicherlich hätte der dem Toni Menzel vielleicht in der vergangenen Saison auch die eine oder andere mehr Spielminute geben müssen. Andererseits, ich weiß nicht, am Ende hat Toni Menzel dieses Jahr jetzt nicht gebraucht, aber es war im Zweifel auch nicht schädlich für seinen Karriereverlauf. Und keine Ahnung, wenn nicht immer alles so schnell kommt und so rückblickend finde ich, wir könnten uns da mit Toni Menzel mal ausführlicher zu unterhalten, aber ich finde halt, jetzt rückblickend, der Junge ist 20, der hat doch dort die ganze Karriere noch vor sich.
Also hast du aber in dem Moment, denkst du, ach, ich will jetzt spielen,
in dem Moment,
ich war jetzt mit dem Trainingslager, da verstehst du das auch nicht. Da könnt ihr das fünf oder sechs Leute erzählen, könnt ihr das erfahrene Spieler erzählen, kann dir das der Sportchef erzählen, das verstehst du in dem Moment nicht.
Da bin ich voll bei dir, na klar, aber so auf eine lange Karriere betrachtet, da fällt mir Toni Kroos ein. Der ist für mich so ein bisschen das leuchtende Beispiel, was ich gerne jedem jungen Spieler vor Augen halten würde, den Karriereverlauf von Toni Kroos. Kam mit 16 nach München, war das Riesentalent, tat sich aber am Anfang schwer, wurde dann ausgeliehen nach Leverkusen, wollte nicht richtig zurück, hat auch schwer Fuß gefasst, ist in München auch nie wirklich glücklich geworden und macht dann bei Real Madrid eine Weltkarriere und ist dort einer der Legenden. Hat irgendwie fünfmal die Champions League gewonnen, ist der erfolgreichste deutsche Fußballer der Neuzeit, sag ich mal. Ja, und hat es ihm geschadet, dass er am Anfang immer mehr auf der Bank saß, am Ende auch nicht.
Einer meiner Lieblingssprüche heißt ja, die Zeit ist dein Freund. Und wie gesagt, das muss man hin und wieder auch mal vielleicht einem jungen Fußballer sagen. Ich lehne mich bei Toni Menzel übrigens aus dem Fenster. Wenn der vielleicht auch aufgrund seiner guten Leistung, noch nach der Einwechslung, hin und wieder mal ein Angebot bekommt. Ich würde, wir haben heute auch geflaxt, mich festlegen, aus Kaiserslautern kriegt er bestimmt kein Angebot.
Ja, zumindest nicht diese Saison.
Ich bin aber keinen schlechten Fußball, muss man wirklich sagen. Also Hut ab, auch was der Kollege Anfang dort in Kaiserslautern leistet. Und hast du mitbekommen, Oliver Batista Meyer, kaum ist er in Ulm. Gut, elf Meter, aber immerhin, hat getroffen.
Startelf und ja. Getroffen. Gleichwohl muss man sagen, der Gegner war Jahn Regensburg. Und da sage ich, wahrscheinlich ist das inzwischen gehobenes Drittliga-Format oder eben niedriges Zweitliga-Format. Also da ist jetzt sicherlich der Abstand auch nicht so groß. Und ich glaube, ich will nicht ausschließen, dass Oliver Battista-Meyer dort in Ulm durchstartet und dass wir in 4 Wochen nochmal hier die Diskussion führen, was ist hier in Dresden schiefgelaufen, warum hat das hier nicht geklappt? Und dann werden wir die schon oft zitierten Gründe anführen, dass Dresden anders ist, dass es hier vielleicht doch ein anderer Druck ist. Fällt mir der Spruch von Tim Schreiber ein, den er im Podcast der Kollegen von Magenta Sport gestern gesagt hat. Hm. Wer mit Druck nicht umgehen kann, hat bei Dynamo Dresden nichts verloren. So kann man es natürlich auch ausdrücken.
Und man hat ja sofort gehandelt. Also man hat ja mit Mika Bauer dann sofort jemanden geholt. Und Mika Bauer, auch wenn er jetzt kein Tor gemacht hat, aber er war schon ein belebendes Element. Und ich finde auch, der macht auch außerhalb des Platzes einen sehr, sehr angenehmen Eindruck. Wir haben uns letzte Woche mal kurz mit ihm unterhalten, können wir auch gleich mal reinhören. Nö, macht er gut.
Wie bist du reingekommen hier nach Dresden? Wechsel ging ja relativ zügig vonstatten, dann hast du gleich gespielt. Wie hast du dich eingelebt?
Sehr gut, also ich bin noch im Hotel. Das, denke ich, ergibt sich alles nach und nach. Aber ich muss echt sagen, die Mannschaft macht es einem sehr, sehr leicht. So, das Trainerteam kenne ich ja schon, aber auch die Mannschaft macht es wirklich einem sehr einfach, sich einzuleben, sind sehr offen, auch auf mich zugekommen, mich in Gespräche verwickelt, das macht es immer ein bisschen einfacher.
Wie waren die ersten Eindrücke vom Stadion, von der ganzen Atmosphäre hier? Du hast ja gleich mitbekommen, welche Wucht auch hier vorhanden ist.
Unglaublich, also wirklich unglaublich. Ich habe schon einmal hier gespielt mit Freiburg 2, da war das schon echt bemerkenswert und Gänsehautstimmung, aber jetzt das im Rücken zu haben, ist nochmal ein anderes Gefühl und war schon echt unglaublich.
Ist sicherlich nicht von Nachteil. Das haben wir auch schon an Jyoti gefragt, dass du einen Trainer kennst.
Nee, Nachteil auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Es sind viele Abläufe ähnlich. Natürlich verändern sich Dinge, aber es macht es ein Ticken einfacher und auch für die Eingewöhnung. Es ist deutlich schneller dadurch.
Was mir halt gefällt, dass sowohl Bauer als eben auch Kotor, dass die jetzt nicht lange Anlaufzeit brauchen, dass der Trainer die halt auch sofort spielen lässt, dass das nie erst losgeht. Ja, sie haben erst 3 Einheiten mit der Mannschaft das war am Samstag, fand ich schon überraschend, dass Mika Bauer in der Startelf stand. Und in Toni Menzel beispielsweise nicht. Ich glaube, wir hätten vorher mal eine Umfrage machen können und wahrscheinlich 9 von 10, ich sage 9,5 von 10 Dynamo-Fans hätten gesagt, natürlich spielt Menzel statt Bauer. Ja. Aber es kam anders.
Guckst du Handball? Portugal gegen Deutschland? Ich habe gelesen, die Halle nur zu einem Drittel gefüllt in Oslo. Ist überhaupt keine Handball-Euphorie bei der Weltmeisterschaft. Nur wenn die Gastgeber gespielt haben. Wenn Kroatien gespielt hat, wenn Norwegen gespielt hat und wenn Dänemark gespielt hat. Aber ansonsten oft in den Hallen tote Hose. Und der Stefan Kretschmer hat schon gesagt, na, der Handball muss sich ein bisschen neu aufstellen mit Blick auf die Zukunft, sonst wird's schwierig. Und das sehe ich genauso. Wir haben sicherlich hier in Deutschland noch paradiesische Verhältnisse, aber gehe mit der Zeit. Und du kannst dich nicht nur im Erfolg wälzen und im Erfolg schwelgen, sondern du musst auch ein paar Dinge sicherlich zeitgemäß umstellen.
Na, Deutschland ist eben das Handballland Nummer 1, ne, kann man sich als geneigter Fußballfan so manchmal gar nicht vorstellen, dass im Land des Fußballs der Handball, der jetzt hier für unsere Wahrnehmung wahrscheinlich gar nicht so einen Riesenstellenwert hat, gemessen am Welthandball, aber dass hier Deutschland klar die Handballnation Nummer 1 ist. Also ich bin ja total überrascht, dass es mit Brasilien und Portugal zwei Außenseiter ins Viertelfinale geschafft haben, dass so große Nationen, Norwegen, Schweden, Spanien, dass die alle nicht dabei sind. Und weil die Norweger nicht dabei sind, ist eben die Halle in Oslo im Viertelfinale jetzt Deutschland gegen Portugal eben auch so spärlich besetzt. Ich würde mich außerdem festlegen, dann ist im Halbfinale auch Schluss. Also, weil, glaube ich, Dänemark.
Das ist eine kühne Prognose.
Ja, ne? Da stimmen wir also überein am Ende des Podcasts.
Ja. Tino, wir hören und sehen uns. Können wir schon mal aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir nächste Woche mal wieder mit einem Spieler der Sportgemeinschaft sprechen?
Ja, aber also das verraten wir, aber wir halten noch ein bisschen die Spannung, weil wir uns heute ja ein bisschen am Innenverteidiger-Thema festgeredet haben. Hm. Haben wir nächste Woche einen Innenverteidiger zu Gast.
Jetzt plauderst du aber ganz schön weif hier raus.
Ja, aber es gibt keine Position, wo Dynamo so breit aufgestellt ist. Und wir verraten nicht, wer es ist. Und wir sind selbst gespannt, ob derjenige am Wochenende in der Startelf steht, eingewechselt wird oder gar nicht spielt. Und ich sage dir, Jens, alles ist möglich.
Kühne Prognose von mir, er ist auf jeden Fall im Kader mit dabei.
Ja, da würde ich mich auch drauf festlegen. Das ist ja wieder eine steile Prognose. Das ist ja mindestens genauso steil wie Dänemark gewinnt ein mögliches Handball-Halbfinale gegen Deutschland.
Tito, schöne Woche noch.
Der Schwarz-Gelb-Bus hält hier, genau. Jens legt das Mikro aus der Hand und wir tanken auf.
Richtig, tschüss.
Ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.